Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von Trekgasm. Heute besprechen wir die 8. Folge von Star Trek Picard, Bruchstücke oder Broken Pieces auf Englisch. Und auch heute bin ich wieder von einer reinen Frauenrunde umgeben, denn TJ ist am Umziehen. Aber das restliche Team ist vollständig da. Da ist zum einen Elle Nerdinger. Hallo.
Hi, genau. Wunderbar.
Dann ist die liebe Frau Dunderklumpen da.
Hallo zusammen.
Und wir haben auch wieder eine Gästin bei uns in der Runde, die liebe Britta. Man kennt sie von Twitter vielleicht unter dem Handle @textcontainer. Hallo Britta.
Hallo miteinander.
Alle, die bei uns in die Show kommen, fragen wir erstmal so, wie ist dein Bezug zu Star Trek und was machst du denn sonst noch so?
Ja, mein Name ist Britta. Ich bin, wie man unschwer erraten kann, ein Riesentrekkie. Ich bin Germanistin und habe mich beruflich in Richtung Werbetexten orientiert, habe aber im Grunde ein Leben lang Star Trek geliebt. Ich bin als kleiner Dötz schon auf einem weißen Hochflorteppich gesessen und habe die Originalserie angeschaut und habe nichts verstanden, weil das für ein kleines Kind überhaupt völlig kryptisch war. Ich wusste nur immer, der Gelbe ist der Chef, der Grüne ist der Chef und dann sagt irgendjemand, Captain, es kommt direkt auf uns zu. Und dann kam elektronische Musik für Kinder in diesem Urzeitalter, war das schon sehr innovativ. Und ich habe immer wieder gehofft, oh, was kommt diesmal? Ist es ein Nebel? Ist es ein eckiges Teil? Und es hat sich dann im Grunde durch mein ganzes Leben gezogen. Und ich bin völlig aufgekratzt gewesen, als Discovery angekündigt wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, hin und weg, als dann tatsächlich noch einer draufgesetzt wurde. Und die Picard-Serie uns da ja angekündigt wurde. Und hier bin ich.
Also quasi Trekgasms von frühester Kindheit an.
So kann man das
auch. Das ist wundervoll.
Genau, du beschäftigst dich ja nicht nur mit Star Trek, sondern du hast auch einen Literaturblog.
Ja, ganz genau. Das heißt Krise und Kritik. Das gibt es unter der Domain cassinidivision.de. Und das ist genau das, wonach es sich anhört. Es ist benannt nach der cassinischen Teilung, weil den Saturn ja eine ganze Wolke aus Partikeln wie ein Diskurs umfliegt. Und wir einige Partikel dahin zustreuen mit unseren ganzen Texten dort. Und weil eben zwischen den großen Ringen ein Mond, Mimos, alles einfängt und dann da ein kleiner Freiraum entsteht. Und in diesem Freiraum schreiben wir die Texte dort. Und deswegen cassinidivision.de. Es gibt dort ein, zwei Texte über Star Trek, über Discovery, über Star Trek und Mode. Aber meistens sind das Romane.
Ich höre eine Spezialfolge auf uns zukommen, wo wir uns über Star Trek und Mode unterhalten. Ich bin mir sicher, Elle hat da auch ganz viel beizutragen im Sinne, wie sich Section 31 denn so kleidet.
Ja, und nicht nur das, aber unter anderem, ja gut, Section 31 ist ja nun mal mein persönlicher King quasi, aber ansonsten finde ich, so wie Mode in Star Trek eingesetzt wird, ja, da kann ich als Ästhetikerin, weil ich habe, für alle, die es halt noch nicht wissen, also wenn wir schon über das Studium reden, ich habe Germanistik, Geschichte und Kunst- und Designwissenschaft studiert und mich in Kunst- und Designwissenschaft auf Kommunikations Design und Ästhetik spezialisiert und da vor allem sehr viel neben Digitalkultur mich auch viel mit Mode beschäftigt und ja, bin da so ein richtiger, so eingegraben, so ein bisschen immer noch, ja.
Und ich ziehe einfach das an, was im Stapel oben liegt.
Auch gut. Warst du geschockt?
Auch eine Methode?
Oder warst du begeistert, dass die Romulaner nicht mehr diese Teppiche anziehen, diese großen wattierten Gewänder?
80er Jahre.
ja, die großartigen Steppdeckteile.
Teppich mit eingebautem Schulterpolster.
Kinder, so 80er Jahre, so Catwalk, so ja. Ja. Was sagst
Und jetzt
du
laufen
denn,
sie rum,
Marcel?
als ob sie Grunge-Bands hören.
Ja, oder Gothic oder was auch immer. Ja.
Aber genug von 80er Jahre Romulaner Teppichgewändern. Was habt ihr denn so seit der letzten Folge geguckt, gelesen, gemacht? Elfange die Runde bei dir an. Du hast Mass Effect angefangen.
Ja, und ich merkte schon ganz zu Beginn, dass, okay, Michael Chabon sagte wohl in einem Interview, dass er Mass Effect nicht kennt, aber er ist ja nicht der einzige Mensch, der schreibt und gestaltet für diese Serie. Und ich merke schon allein, dass das Raumschiff in Mass Effect 1, ich weiß jetzt noch nicht, ob dieses Raumschiff auch in den nächsten Teilen vorkommt, ich will ja nicht gespoilert werden, die Normandy erinnert schon auch von den Interfaces so ein ganz kleines bisschen an die La Sirena und auch andere Story-Elemente, was Synths betrifft und irgendwelche Visionen, die man kriegt und so weiter, hat man so das Gefühl, natürlich hat ja nicht jede Geschichte ihre eigenen Plotpoints oder Motive gepachtet, sondern Intertextualität oder einfach das Vorkommen von verschiedenen Tropes ist ja was völlig Natürlicheres in Kultur und Literatur und Erzählungen. Aber es ist schon, ich finde es schön, also wie quasi so das, was ich jetzt aus diesem Game kenne und Freunde mich halt angestupst haben, gesagt so, boah, spiel endlich Mass Effect, das ist ja so, also Picard kann daraus bestimmt inspiriert worden sein und ja, ich fühle das auch, dass irgendwie etwas, genauso fühle ich das aus in Discovery Season 2, so wie auch so ganz kleine Dinge in Picard auch von der Welt von Portal, also auch in Games-Serie übernommen worden ist. Also ich sag nur Cake und Neurotoxin, für die, die es wissen.
The cake is a lie.
Genau.
Britt, du hast eine letzte und einzige Hoffnung gehört.
Ich schaffe es nicht, die Sachen, die Bücher zu lesen. Ich finde die Zeit nicht. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich höre mich durch die Discovery und PK Literatur per Hörbuch. Ich höre jetzt dann gerade also die letzte und einzige Hoffnung, nachdem Elia so geschwärmt hat. Das ist das Buch von Una McCormick, das jetzt rausgekommen ist. Und danach möchte ich gerne die Discovery-Romane hören, denn die will ich auch schon die ganze Zeit mal lesen, komme auch nicht dazu. Also eher dann vielleicht mal auf dem Weg zur Arbeit oder keine Ahnung beim Aufräumen oder vorm Einschlafen, wobei vorm Einschlafen natürlich schwierig ist, weil ich meistens an der gleichen Stelle einschlafe. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, man kann es hören. Also ich höre die deutsche Version und ja, ist okay. Stimmlich nicht ganz so das, was ich mir gewünscht hätte, aber völlig in Ordnung.
Und Britta, du liest ein Graphic Novel, hast du uns im Vorgespräch erzählt.
Genau, ich habe mich diese Woche beschäftigt mit einer Graphic Novel von Dietmar Dart. Der ist Publizist, Intellektueller, Riesen-Science-Fiction- und Horror-Fan und auch Romanautor, hat auch Sachbücher geschrieben über Mathematik, über Politik, ist ein Sozialist und er macht er hat ein Werk inzwischen geschaffen, ist sehr, sehr produktiv, das sich oft beschäftigt mit einer ferneren Zukunft der Menschheit oder einer Zukunft der Menschheit, in der Dinge eintreten wie technische Singularitäten oder genetische Auflösungen von Spezies. Und viele dieser Szenarien enden dann damit, dass die Menschheit abgelöst wird durch eine andere, weiterentwickelte oder anders fortentwickelte Spezies. In der Graphic Novel, die ich hier vorliegen habe, ist das so, dass ein Genetiker bzw. ein Unternehmer sich begabte Forschende zusammencastet, die dann alle gemeinsam bzw. eine Star-Forscherin eine Grassorte entwickeln, die durch genetische Manipulation und durch die Einschleusung von menschlicher DNA zu so einer Art Superspezies wird, die ganze Welt im Grunde unter sich begräbt. Also es wächst Gras über uns. Das ist die etwas grobe Metapher dafür. Der Clou ist, dass dieses Gras intelligent ist und eine im Grunde neue, überlegene, intelligente Spezies an unserer Stelle sein wird. Und Das Buch ist voll mit intertextuellen Bezügen. Es gibt jede Menge Zitate in die Hochkultur hinein, also Heine, Brahms, solche Geschichten. Aber es gibt auch die Protagonistin, die im Bett liegt und ein Buch liest von Greg Beer, Blood Music, wo im Grunde Naniten in einem Körper eines Menschen eine Zivilisation entwickeln und also erstmal ein Bewusstsein, eine Intelligenz, eine Zivilisation und dann feststellen, sie befinden sich in einem Körper und dass es andere Körper gibt und die dann eben auch eine Art Singularität oder Ablösung der Menschheit herbeiführen. Und da haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, oha, das sieht sounds a bit Swedish. Also das sieht auch ein bisschen nach Borg-artigen Dingen aus. Und das Ganze summiert unter dem Stichwort Posthumanismus. Also das ist vielleicht auch, ich bin da ganz interessiert dran, ein Teil des Themas der Picard-Serie. Hallo, bin ich noch da?
Ja,
du bist wieder da.
Bei mir.
War ich lange weg? Ich hoffe, ich war nicht...
Nein, nur ein paar Minuten.
Okay.
Ein paar Sekunden, wollte ich sagen.
Okay. Ein paar Minuten wäre schlecht gewesen, ein paar Sekunden.
Sekunden.
Ich bin auch zum Ende gekommen. Das ist halt auch ein ähnliches Thema zu dem, was vielleicht in der Picard-Serie mitschwingt, dass da eine Menschheit oder eine Spezies, Gruppierung humanoider Wesen möglicherweise bedroht ist von etwas, was da einen Schritt drüber hinaus will oder das alles auslöschen kann. Okay. Das war das soweit.
Ich habe mich diese Woche hauptsächlich in die Wahnsinnigkeiten der aktuellen Hysterie begeben, indem ich ganz einfach versucht habe, normal zur Arbeit zu kommen, normal einzukaufen. Ersteres ging, letzteres nicht so wirklich. Ich habe mir dann...
Hast du genug Toilettenpapier?
Ja, habe ich, weil ich im November 2 Wochenenden in Folge ohne Einkaufszettel einkaufen gegangen bin und beide Male Toilettenpapier mitgebracht habe, ergo habe ich noch genug. Das Toilettenpapier geht mir nicht so schnell aus und ja.
Also für die ganze Aufregung und der ganze Wahnsinn oder halt, wie sagt man, Aufregung und Sorgemacherei, diese Mürbigkeit bei dir nicht ankommen. Und du wirst nicht hamstern.
Nee, ich gehe stoisch meinem normalen Alltag nach, gehe normal zur Arbeit, achte natürlich drauf, dass ich jetzt nicht unbedingt unnötig mich in Menschen ansammeln und so weiter begebe, aber ich verbarrikadiere mich jetzt auch nicht zu Hause und baue mir einen Thron aus, Toilettenpapier, Nudeln und Tomatensoße.
Also
die Zeiten des Studiums liegen hinter mir.
Ja, super, sagte er und baute heimlich die Dosenwand wieder ab. Ich wollte morgen einkaufen gehen, ich werde euch dann berichten. Also ihr werdet sehen, ob ich nächsten Sonntag noch lebend am Mikro sitze. Ich erwarte ja...
Gib mir die Schockenherzen und...
Oh, super. und Champagner. Sehr gut.
Ich finde auch die Schockenherzen und Champagner, das klingt toll.
Das ist ein Zitat aus The Walking Dead, wo eine Figur zur anderen sagt, nimm die Dosen mit Artischockenherzen, nimm die Dosen mit Artischockenherzen, die Artischockenherzen hat niemand genommen. Das heißt, selbst in der Apokalypse stehen die noch alle.
Allerdings sind Artischockenherzen ganz toll und passen gut zu Champagner, ja. Also daher
ich entschuldige mich kann bei allen ich da nur
mein Approval dazu zu sagen und ja, Artischockenherzen, very good.
Ich habe mir dann noch die Voyager Episode 3.12 angeschaut, Macrocosm mit ihren super duper fliegenden Makroviren und sonst mein übliches Freitags Guilty Pleasure, habe Z-Promis beim Tanzen zugeschaut.
Ich muss das noch nachholen, das ist ja mal zum Ablenken, wobei ich ja heute, ehrlich gesagt, mal kurz hier off Star Trek. Ich habe, hört ihr mich noch?
Ja, ja.
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 Ich habe hier gerade ein kleines Mixerproblem und einen Krampf im linken Bein. Das passt perfekt, warte. Sekunde, da tut mir leid, das wirst du vielleicht schneiden müssen. Okay. Ich habe ein, royale Hochzeiten-Thread gestaltet. Ich müsste, glaube ich, 3 Jahre in Quarantäne, um den komplett durchzugucken. Aber wenn man Ablenkung braucht, kann man da gerne reinschauen. So, weiter geht's.
Alles klar, dann gehen wir über zu den News und es gibt News zu den Short Tracks. Wuhu. Nein, es gibt sie immer noch nicht auf Netflix und auch nicht auf Amazon oder sonst wo. Aber CBS hat angekündigt, dass die am 2. Juni auf DVD und Blu-ray rauskommen. Und zwar Staffel 1 und 2. Wir wissen noch nicht, wann sie nach Europa kommen. Wir wissen noch nicht, ob sie überhaupt nach Europa kommen, was sie kosten werden. Aber zumindest für die USA am 2. Juni gibt es sie auf DVD und Blu-ray. Ist angekündigt worden auf StarTrek.com, ganz frisch heute Mittag in deutscher Zeit. Und da sind dann auch noch diverse extra Features wie Audiokommentare, Making-ofs und was nicht noch alles dabei. Also am 2. Juni wird es die zu kaufen geben, sobald es da irgendwie einen Termin, einen Preis, ein Amazon-Bestelling für Deutschland gibt, werden wir das entsprechend dann in der entsprechenden Folge erwähnen.
Also ich ärgere mich ehrlich gesagt, dass sie das halt wieder extra rausbringen, um da Kohle rauszuhauen. Auf der anderen Seite, so kriegen vielleicht die Leute endlich auch mal die Short Track 2 zu sehen, weil es geht ja so nicht. Also ja, da ärgern wir uns ja schon länger drüber.
Dieser Lizenzquatsch, das ist einfach sowas, das, ja, ich glaube, da haben wir uns lang genug schon aufgeregt. Also da kriegen wir gleich wieder Puls. Ich möchte jetzt aber keinen Puls bekommen.
Stattdessen wollen wir vielleicht eine Karte ziehen, pick a card, denn Patrick Stewart und Allison Pill waren zu Gast bei The Talk auf CBS und haben ein lustiges Kartenspiel gespielt.
Pick a card, da möchte ich also,
genau, und die ich mussten halt jeweils so lustige Star Trek Fragen beantworten und ich fand die lustigste Frage, die möchte ich auch an euch wenden, und zwar wo wärt ihr lieber, in einem Raum mit also in a room with angry Cardassians, also wütenden Kardashianern, ja, oder a room full of angry Kardashians, also Kim und Co. Also wo würdet ihr lieber sein, wütende Cardis oder Kardashians?
Kardashianer, mit denen kann man, glaube ich, sinnvoller reden. Ein paar Verschwörungstheorien in den Raum schmeißen und alles ist wieder in Ordnung.
Die Kardashianer sind immer sehr froh, wenn jemand mit ihnen über ihre Literatur spricht, weil die so langweilig ist für alle anderen Spezies, dass man wirklich Kardashianer sein muss oder Literaturwissenschaftler, der sich mit Handke beschäftigt oder mit irgendwelchen wirklich schwer konsumerablen
oder vielleicht vogonische Literatur.
Vogonische Literatur ist auch eine Möglichkeit. Irgendetwas sehr Episches. Und dann kann man sagen, nachdem die Beleidigungen ausgetauscht sind, setzt man sich an den Tisch und spricht über das, was hatten sie noch, das ewige Leiden, das unendliche Leiden, wie hieß dieser Generationenroman?
Never Ending Sacrifice.
Genau.
Also das Opfer. Das Opfer.
Und das ewige Opfer, das ewige Opfer oder so ähnlich. Genau
das ewige Opfer, dass man also.
So ist man dann wieder in einer gesetzten Stimmung. Wohingegen.
Ja, stimmt, also Kardashians wäre vielleicht etwas hektisch, ja.
Minigolf.
Sehr schön fand ich auch die Frage. Sehr schön fand ich auch die Frage an PK, also weil du weißt ja nicht, wer welche Karte zieht, das heißt, es hätte genauso gut auch Allison Pill kriegen können, aber er hat dann jetzt ausgerechnet die Karte bekommen, Shag, Marry, Kill, ja, was ich natürlich auch sehr schön fand, ich dachte so, ausgerechnet PK. Na, was ich halt aber sehr süß fand, war, dass er meinte, also sinngemäß, am besten alle lieben. Und ich dachte so, jawohl, sehr schön. Das ist sehr Picard-like, die Antwort.
Ja, eben, alle, weil es wurden für verschiedene Spezies, was waren es, glaube ich, so Romulaner und Cardis, glaube ich, auch. Ja, ja. Genau, und das war dann so, muss man doch eigentlich alle lieber. Wo ich dieses Spiel so irrsinnig, also mich hat's gewundert, dass sie das gemacht haben, aber ja, gut.
Ach, ich finde das immer ganz amüsant. Ja. Ja, naja, es ist auf jeden Fall ein kurzer Clip, kann man sich schön angucken und glaube ich ist ganz kurzweilig.
Ist in den Shownotes verlinkt. Dann gibt es auch wieder frische Behind-the-Scenes-Fotos, diesmal von Anne Magnusson, besser bekannt als Admiral Badass Clancy.
Ja.
Sie hat ein Foto aus ihrer Garderobe gepostet, wie sie in Kostüm ist. Wo wir erstmal so.
Ich möchte das. Ja.
Ja?
Erzähl weiter.
Nee, mach du.
Ich wollte nur sagen, also dieses Bild, erstens das coolste Selfie, das ich persönlich je gesehen habe. Und zweitens so goals. Diese Frau ist Mitte 60, sieht unheimlich gut aus, trotzdem altersgemäß, geile Haare. Wenn ich Mitte 60 bin, möchte ich auch so aussehen. Bitte.
Mitte 60, wobei sieht höchstens aus wie 45.
Wobei,
ja gut, aber sie ist Mitte 60.
Er gleitet an ihr ab, er hat keine Chance, ja.
Wobei ich ja finde.
Und ich finde das Fluchen toll. Ich mag ihre Flucherei, die ist sowas wie ein Weißbrot Avasaralla. Also wer The Expanse gesehen hat und Christian Avasaralla kennt, sie flucht sehr deftig und sehr viel. Und so habe ich halt Admiral Clancy, läuft mir jetzt auch rein und ich denke so, yay, cool, nochmal eine ältere Frau in einer sehr mächtigen Position, die wie eine Kutscherin flucht. Bitte mehr davon.
Was ich ja ganz schön fand, war, dass wir hatten sie ja so ein bisschen als Badmiral auch auf dem Schirm, weil sie ja auch diejenige war, die am Anfang in der ersten oder in der zweiten Folge Picard ja abgelehnt hat und auch gesagt hat, diese Hybris und so weiter, hat sie ja auch nicht Unrecht gehabt. Und dass wir sie jetzt nochmal sehen und dabei in einer etwas versöhnlicheren Szene, fand ich also ganz nett für die Rolle einfach. Ich muss aber sagen, sorry, aber also diese Admirals-Uniform, das ist wieder eine von denen, wo irgendwie nichts richtig sitzt, also wieder mal die Schultern und auch die Armpartie, ganz typisch TNG-Uniformmäßig so ein bisschen. Und was hat die dann für dieses komische Untershirt und dann diese Paneele, diese dunklen an der Seite? Also ich bin nicht so wirklich, ich bin nicht so glücklich damit. Nee, tut mir leid.
Ich finde das
also
voll
normalerweise
schön.
Normalerweise ist es ja gut, wenn du Paneele rechts und links hast, so ein bisschen Colorblocking, weil das macht eine schlanke Figur, aber der Rest sitzt halt so unglücklich und wie gesagt, dieses rote Unterhemd mit diesem legeren Kragen, also ich weiß nicht.
Ich finde das schön und es sieht auf Kamera natürlich, sieht sowas immer besser aus, als wenn du so einen Schnellschuss machst oder in Real Life siehst. Ja, das ist halt Geschmackssache, klar. Ich finde das schön, aber wie gesagt, das ist total Geschmackssache.
Aber auf jeden Fall besser als der erste Hälfte DS9 und Voyager Rollkragenpulli.
Ja, das stimmt. Aber haben die nicht eigentlich ihre Admiral-Punkte, haben die ja sonst am Kragen gehabt früher? Und sie trägt sie jetzt als Abzeichen
nicht immer. Manche Admirals hatten die Brust? Schon immer an der Brust. Das wechselt immer je nachdem, welcher Rang von Admiral auch und ob das jetzt halt gerade eine hochoffizielle Uniform ist oder so die Daily Basis Uniform, also das wechselt immer lustig durch. Da gibt es kein Standard, was das angeht.
Ich wollte noch eine Überlegung mit euch teilen und zwar, wenn man sich anschaut, wie verschieden Admirals angezogen sind oder wie halt die generellen Starfleet-Uniformen sich sehr schnell ändern, da könnte man wirklich sagen, also Starfleet ist eigentlich wie der Modezirkus. Es gibt immer so längere, verschiedene, sagen wir mal, Saisons, während Section 31 bleibt zeitlos, trägt schwarzes Leder, immer wieder stylisch, immer erkennbar, keine ständigen Änderungen, vielleicht mal ein bisschen Freiheit in der Gestaltung, siehe Georgiou, aber sonst, ja, nette Boys in Leder.
Das wäre
die wissen halt,
eine Geschichte. Das wäre natürlich eine Geschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden, wenn man jetzt überlegt, warum ändert sich die Uniform in der Föderation so häufig, was ja ein Verbund aus Völkern ist, sodass man sagen könnte, es hat jeder mal die Möglichkeit, eigene Impulse reinzubringen oder zu sagen, hier,
stimmt, das ist da immer
so wie die EU-Vorsitzenden Länder sich immer abwechseln, sodass dann die Vulkanier mal etwas sehr Schlichtes ins Rennen bringen oder die Cardassianer etwas. Na, die Cardassianer sind nicht inne. Das wird auch noch passieren irgendwann. Irgendwann werden die Cardassianer einknicken. Aber dass eben die Uniformen, die sich ändern, auch ein Zeichen dafür sind, dass in einer idealen Föderation, wie sie hoffentlich wiederhergestellt wird, die Uniformen auch Teil eines Prozesses, eines politischen und diplomatischen Prozesses sind. Wohingegen Sektion 31 morgens aufsteht und das tut, was sie immer tun. Ne? Dazu eben, braucht man eben nicht ständig neue Repräsentationsformen.
Eben, sondern einfach nur, weißt du, sich keine Gedanken machen muss, in den Schrank greift und einfach das schwarze Leder rausholt und dann noch so das ein oder andere Accessoire drauf und ab dafür. Stylisch.
Ja. Ich weiß nicht, wie ich überleiten soll.
Ich habe von Sektion 31. Ich hab eine Überleitung. Sektion 31. Es ist die einzige Truppe, die wir bis jetzt noch nicht in Aktion gesehen haben. Wir haben den Sternenflottensicherheit haben wir gesehen. Wir haben eine neue Truppe namens Sadwash initiiert bekommen. Wir haben den Talchia erlebt in verschiedenen Figuren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sektion 31 die ganze Zeit Urlaub hat. Die kommen doch sicher auch noch irgendwann.
Entweder in Picard werden die irgendwie vielleicht noch erwähnt oder die halten sie extra raus wegen der Serie, die kommt. Das könnte auch sein. Da kriegen wir eine ganz eigene Serie zu unseren Freundinnen und Freunden in Leder.
Vielleicht sollten Michael Chabon das mal fragen, denn er beantwortet ja weiter fleißig Fragen auf Instagram und das hat er auch diese Woche wieder getan. Wesentlich mehr als in den letzten Wochen. Wir lernen da draus ein paar kleine Sachen, dass Seven immer noch regenerieren muss. Die nächsten beiden Episoden werden auch wieder ein bisschen Überlänge haben. Dann irgendwo hatte ich hier vorhin gerade noch was Relevantes
gesehen. Das mit Data fand ich interessant. Da reden wir aber gleich drüber, über Data in der Vision.
Genau, dann lernen wir noch, dass Captain Sisko offenbar sein Favorite Character von DS9 ist. Weil er gefragt wurde, hey, welchen DS9-Charakter würdest du gerne in Picard sehen? Klammer auf, except Sisko. Und er so, why except Sisko? I love Sisko.
Ich meine, DS12 hätte ja genauso gut auch DS9 sein können, aber gut.
Ja gut, aber ich denke, die haben extra, der Mensch hat gesagt, except Sisko, weil bekannt ist, dass Avery Brooks höchstwahrscheinlich nicht zurückkommt.
Das oder hat Patrick Stewart auch mal gesagt.
Ich würde so gerne Sisko wiedersehen. Ihr glaubt das gar nicht. Lieblingscaptain mit Janeway zusammen. Ich liebe, Sisko ist großartig.
Müssen wir mal gucken, was das wird. Die ganzen Fragen und Antworten verlinken wir euch auf alle Fälle in den Shownotes. Was auch in den Shownotes verlinkt ist, ist die aktuelle Episode vom Ready Room. Da waren diese Woche Jerry Ryan und Jonathan Del Arco zu Gast und haben über ihren Character Journey so ein bisschen geredet. Jonathan Del Arco halt auch darüber, wie es halt war, seinen Serien-Tod zu spielen. Und im Ready Room fanden alle so, es war doch super, dass er sich dafür so opfert, wo ich mir denke, so, nein, es war kein guter Tod.
Also der Tod selber war, also der Grund
er war, gut
war
gespielt.
Total für die Füße, aber er war gut gespielt. Ja. Also ich glaube, darum ging es in erster Linie.
Ja, eben super gespielt, aber die Situation und die Kontexte waren so.
Ja. Ja, ja. Also ich dachte nämlich auch so, wie, du fandst den Tod gut, aber ich glaube, ich habe es dann echt so verstanden, dass er meinte, er hat es halt gut gespielt und er hat dann auch eine längere Szene ein bisschen gehabt, nicht nur so mal kurz schießen weg und so. Also ich glaube, so war das gemeint.
Er hat auch erklärt, dass Darsteller manchmal gerne ihren Charakter sterben lassen, um das zu spielen, weil das halt natürlich auch eine Herausforderung ist und auch so eine Art Abschluss für einen sein kann und so weiter. Also da hat er auch sozusagen das Positive drin gesehen.
Genau, wir sehen auch nochmal.
Und irgendwie ist es doch so, wenn Borg oder Ex-Borg von uns gehen, dann ist doch irgendwie immer eine Hoffnung da, dass irgendetwas da eine Reparaturinitiierung startet.
Und ja.
Irgendwo kommen wieder die gelben Augen, die sich öffnen und dann prockelt etwas wieder die Wunden zu. Und ich könnte es mir vorstellen, dass es nicht so schwer ist, einen verblichenen Borg wieder ins Leben zu schreiben.
Traurig. Genauso auch das, was in der Folge, können wir später drüber reden, dass Borg durchaus im Weltraum länger überleben können und vielleicht unsere Queen Annika die Erste, ich möchte gerne ein Podcast in eine Podcast beantragen, und zwar ein Frankfurter Kranz in Trackgasm, um über die Details von Queen Annika der Ersten zu sprechen. Weißt du, so über Royal.
Kein Problem. Kriegen wir hin.
Bevor wir aber zur Krönungszeremonie kommen, im Reddit Room gab es auch noch ein paar schöne Behind-the-Scenes-Clip, nämlich wie Jerry Ryan diese ganze Szene halt, wie es halt on set war. Weil man sieht sie ja, wie sie halt mit diesen ganzen Controls, die da halt in der Luft rumschweben, interagiert. Und wenn man das halt mal komplett ohne CGI sieht, ist es beeindruckend, was da im Kopf vorgehen muss, dass du das so hinkriegst.
Das sieht aus wie Voguing. Das ist total cool.
Genau. Ready Room ist verlinkt in den Shownotes. Und dann fangen wir doch an mit den Broken Pieces und haben eine dreigeteilte Story, wobei die erste eigentlich nur so mal wieder der übliche Rückblick ist, denn wir beginnen die Episode mit heiligen oder nicht so heiligen Visionen oder wie die Romulaner es nennen, The Admonition.
Ja gut, Admonition ist halt eine Warnung, genau. Also das ist sowas, ich würde es auf Deutsch als Mahnmal bezeichnen, wo die sind. Dass wenn man zum Beispiel heutzutage hingehen könnte und sagen, dass man ein Holocaust-Mahnmal so gestalten könnte, dass wenn du es hinschaust, wirst du sehen, was für absolut schreckliche Auswirkungen der Holocaust hatte von den Nazis und das quasi am eigenen Leib quasi so gefühlt miterleben könntest, was da passiert ist, um diese Warnung an alle Welt, an alle Menschen zu gehen, nie wieder. Und das bedeutet Admonition ungefähr. Und das, was dieses Objekt, dieses leuchtende Ding so bedeutet hat, könnte man so sagen.
Das genau. Passt zu der Forschungsrichtung, dass man überlegt, wie man zum Beispiel Gefahrenstoffe beschriftet oder markiert oder bestimmte Dinge, die in den Salzstöcken eingelagert sind, markiert, damit künftige Generationen nach Sprachwandelprozessen oder nach Zivilisationsablösungsprozessen überhaupt noch verstehen, was in diesen Containern gelagert ist. Also, dass man überlegt hat, wenn man eine Art Religion darum gründet oder wenn man da eine Art Kult drum gründet, dass das dann dazu führt, dass so etwas länger verstanden wird.
Genau, denn die Art und Weise, wie diese Warnung übertragen wird, ist nicht durch irgendwie Sprache oder durch Schrift, sondern durch Visionen, die ziemlich verstörend sein müssen, denn von diesen ganzen Personen, die da stehen und da anfassen, um dann halt diese Vision oder was auch immer das
durch dieses Artefakt oder was das ist, wahrscheinlich
zu erleben, da kommen nur zwei bei mehr oder minder klarem Verstand raus. Denn zum einen Narissa, die scheint das alles relativ so,
Also die, genau, jetzt erfahren wir nämlich, die Teil davon ist.
Genau, die so, ist scheiße, was soll ich tun? Die das relativ gut
wegkriegt. Also die war schon aufgewühlt.
Genau, ich fand auch, dass sie recht erschüttert wirkte, aber halt sehr stoisch. Ja.
Mich erinnert hat sie halt Moment, nicht aus den Socken gehauen.
Und dann,
dieses Monument erinnert mich an eine Folge aus Next Generation, wo Picard über eine Doppelfolge aus Next Generation, wo Picard einen Resonator findet als Archäologe. Und dann wird diese Waffe zusammengesetzt und man muss mit einer gewissen Geisteshaltung da herangehen, um die einzusetzen, und auch um nicht davon beeinträchtigt zu werden. Das heißt, die Romulaner, die das heute finden oder heute nutzen, folgen ja nicht der Geistesschule von Surak und folgen ja auch nicht diesem vulkanischen Weg und haben vielleicht mehr Schwierigkeiten, dieses Monument zu nutzen oder zu rezipieren oder wie man das nennen möchte oder zu erspüren, als vielleicht ein geschulter vulkanischer Geist das gehabt hätte in dieser alten Zeit.
Für alle, die es nicht direkt aus dem Kopf rausziehen können, ist die Folge Gambit, Part 1 und 2, ja. 7. Staffel TNG. Verlinken wir euch in den Shownotes. L.
Ja.
Ja, ich glaube, genau. Was L sagen wollte, dass Commodore O, weil sie ja halb romulanisch und halb vulkanisch ist, da vielleicht auch weniger Probleme hat. Oder?
Ja, genau. Also, dass sie vielleicht schon geschult worden ist in Surak oder sich wenig damit befasst hat, um halt auch, weil sie sich ja, kommt ja später raus in der Folge, eben, dass sie sich ja in die Föderation, in Sternflotte quasi reingearbeitet hat, Karriere gemacht hat, Head of Security wurde und natürlich, um als astreine Vulkanierin rüberzukommen, muss sie natürlich auch das entsprechende Wissen wenigstens irgendwie sozusagen leben oder es ist wenigstens projected, sagt man auf Englisch, das quasi sozusagen so aussehen als ob, aber ich denke, das sollte schon tiefer gehen und ich denke, deswegen denke ich, ist der Grund, warum sie diese ganze Runde geleitet hat. Weil sie natürlich das wahrscheinlich vorher schon angeguckt hatte. Sie sagt ja zu den anderen anwesenden Damen, what you will experience, genau, sie warnt sie quasi, was sie sehen werden, weil sie schon weiß, was das ist. Und ich denke, ja, von den Leuten ist sie natürlich eben die mit dem Geist, der am besten dafür geeignet ist, sowas zu erleben. Ja.
Ich fand's gut, dass wir hier nochmal gesagt bekommen haben, dass sie halb und halb ist. Denn ganz ehrlich, so simpel diese Lösung ist, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Also wir hatten ja diskutiert von wegen, wie ist es mit Gedankenverschmelzungen für Romulaner, können die das oder können die das nicht? Wie ist es mit Vulkaniern? Also die Diskussion hatten wir ja öfter mal und das passt ja jetzt auch ganz wunderbar eben in als Erklärung für viele Dinge, die wir uns vorher gefragt haben.
Ja, na, wobei das kriegen wir erst im Laufe der Folge zu wissen, nicht schon. Am Anfang. Das kommt erst später.
Soweit ich weiß, ist die Gedankenverschmelzung eine Kulturtechnik. Das heißt, das wird erlernt. Auch da
genau, haben wir
mal eine Next Generation Folge gehabt, wo jemand das in irgendeiner Form laienhaft machte und dann gab es da oder was?
Das war Enterprise.
Das war Enterprise, ja, in einer dieser jüngeren Serien, wo eben laienhafte Gedankenverschmelzungen durchgeführt wurden, die dann eben zu Schäden führen.
Oder eben in Discovery hat Michael ja auch sozusagen ein Mindmeld-Apparat, um das Katra von Sarek zu erspüren, um ihn zu retten. Also es ist sozusagen auch maschinell replizierbar, diese Kulturtechnik.
Genau, wer aber auch noch da ist, ist Ramda. Die kennen wir ja schon aus der Tarotkarten-Szene von vor ein paar Episoden. Und die
ist auch eine Geisteswissenschaftlerin.
Und jemand, der offenbar nicht neurotypisch ist, weil sie ja hinterher von ihrer Verwandten dort beklagt wird, während sie da im Koma liegt und ihr dann attestiert wird, dass sie vorher schon etwas anders war als andere Menschen in ihrem ganzen Entscheidungswesen und ihrem ganzen Lebens...
You never were quite sane to begin with.
Nee, im Lebenswandel. Mhm. Und dass sie dann mit der Kraft ihrer Verzweiflung diesen Kubus im Grunde desorganisiert hat. Das heißt, möglicherweise durch eine neuroatypische oder durch Trauma in eine nicht mainstreamige Richtung gelenkte Geistestätigkeit. Also das heißt, sie hat sich später erholt, hat sich dann aber doch erholt von dieser Vision.
Naja, aber nie ganz richtig wohl. Also deswegen, sie hat ja noch etwas, es ist ja einiges doch zurückgeblieben. Oder hat zumindest das, was vorher schon da war, nochmal verstärkt.
Ja, also, und ich würde halt sagen, wie ich es verstanden habe, war das auch, dass es nicht nur ihre nicht neurotypische sozusagen, wie sagt man das am besten, ihre Konstitution war, sondern auch, dass sie durch sozusagen das gewusstes Wollen, individuell zu sein und sie selbst zu sein, diesen Kubus gelöst hatten. Was Ähnliches hat ja auch Hugh damals ausgelöst. Das ist ja eine Parallele.
Hm. Und etwas Ähnliches hat ja Seven dann auch gemacht, indem sie zurückgekehrt ist aus diesem
Hugh hat quasi einen ganzen Kubus oder eine ganze Ecke des Borg-Kollektivs ja auch gelöst. Mhm. So wie Ramda das gemacht hat.
Mhm. Und wir erfahren ja auch, dass sie nicht nur nicht nur Teil von Jad Vash war, sondern eben eigentlich von ursprünglich ja Tal Shiar. Also, dass sie eigentlich den Background hat. Und es scheint ja so, dass die Jad Vash-Mitglieder wohl aus dem Tal Shiar rekrutiert werden. Zumindest habe ich es so verstanden. Und ich denke mal, das werden da alles Tal Shiar-Leute gewesen sein, die da um dieses Artefakt rumstanden und alle Romulaner, wenn wirklich die einzigen Romulaner, die von den Borg assimiliert worden sind, auf diesem einen Schiff waren. Das waren ja dann alles Tal Shiar, die wir da gesehen haben.
Also ich würde das nochmal anders sehen, weil in der zweiten Folge war das, glaube ich, hat ja die Laris dem Picard erzählt, die ja auch Ex-Tal Shiar-Agentin ist, die ja gesagt, eigentlich klang das so, als ob der Jad Vash sozusagen, ja wie so Matroschka-mäßig, also sozusagen eine Art Wurzel vom Tal Shiar ist und der Tal Shiar drumherum gewachsen ist. Dass wenn du also Jad Vash bist du quasi auch schon Tal Shiar oder bist du schon vorher Tal Shiar gewesen und dass das irgendwie schon organisch miteinander zusammenhängt von dieser Mitgliedschaft.
Hm, aber du bist ja, also es gibt ja aber viel mehr Tal Shiar, als es Jad Vash gibt. Also so habe ich es zumindest
natürlich
verstanden. Ja,
natürlich. Ist es
genau.
Ja,
also dass du auf Tal Shiar sein kannst, ohne Jad Vash zu sein.
Ja.
Ja,
aber
genau.
Aber umgekehrt nicht. Eben.
Nee, so habe ich es auch nicht gemeint. Oder habe ich es falsch ausgedrückt jetzt? Nee, aber so hatte ich es auch verstanden.
Ich wollte nur noch mal diese Sache zur Sprache bringen, was eben Laris gesagt hat, so dran zu erinnern, wie die das schon so eingeführt hat, dass die Jad Vash wie so ein Schatten sind, die sozusagen da drin verschachtelt sind und noch viel älter sind, aber halt da unbedingt mit zusammenhängen.
Interessant auch, dass Ramda ja wohl Narek und Nerissa aufgezogen hat. Also die sind bei ihr wohl aufgewachsen an Mutterstadt. Es wundert mich wirklich, dass die beiden... Ja, es wundert... Also sie ist wohl die leibliche Tante. Also zumindest habe ich es verstanden, dass es leiblich ist.
Ja,
so und... Ja, und sagen wir so, nicht erstaunlich, dass die beiden dann auch im Spionagegeschäft gelandet sind. Sagen wir es mal so.
Das war überhaupt eine sehr schöne Szene, weil das sehr berührend ist und weil man die, sagen wir mal, Villain bis dahin hat sie ja agiert als jemand, auf den wir uns wirklich einschießen können und sagen können, oh, das ist aber auch verkorkst, was sie da alles treibt, wie fies sie zu ihrem Bruder ist, wie gemein sie zu ihren Mitarbeitern ist und so weiter und so fort. Und aber auf einmal sehen wir da eine zärtliche Seite und eine Motivation auch für diese Dinge. Sie hat eben auch ein Greater Good, das sie da verteidigt. Das ist nicht nur einfach irgendwie heute mal Ex-Borg-Trizen, sondern sie hat auch gesehen, was da in diesem Monument kodiert ist. Und sie hat eben, also ich hab in dieser Szene zum ersten Mal auch da eine Seite gesehen, wo ich sage, ja, das kann ich auch nachvollziehen, warum sie so ist, wie sie ist und warum sie das tut, was sie da tut. Mhm.
Genau.
Ich fand auch super, dass wir es bekommen haben, muss aber sagen, too little too late. Die ist vorher so einseitig einfach nur böse geschildert worden, dass diese Wendung, die wir jetzt haben, die hätte viel früher kommen müssen für mich, für diese Figur, um da noch ein bisschen was zu retten. Ich finde gut, dass wir das jetzt haben, aber es ist mir nicht genug, um diese Zeichnung, die wir vorher hatten, wieder rauszureißen. Also
wenn
die Writer waren
mir
einfach
hätten.
Zu faul vorher.
Ja, ja. Aber wenn wir das zu früh bekommen hätten, dann hätten wir Hughes Tod nicht mehr so beklagen können. Denn so ist
ja, man braucht halt jemanden, den man hasst.
Vielleicht wäre es noch dramatischer gewesen. Ja, aber ich finde es sogar so, so, Eher, also ich habe mir gedacht, wenn diese Serie so lange, sozusagen so lang erzählt werden könnte wie Deep Space Nine und so eine Charakter wie Narissa länger gezogen wird, dann würde sie wahrscheinlich so eine Art weibliche Ghul Dukat sein können. Aber in dieser ganzen Kürze wurde sie so ein bisschen Abziehbild von so, ich bin ein Bösewicht und ich bin böse, weil ich bin böse und ich tue gleichzeitig so, als ob mein Bösesein mich total heiß macht und total sinnlich ist und sexy und ich bin
Seska
böse.
2.0.
Und das ist
ja, absolut.
Es ist so nervig. Und ich war
aber sie setzt
um diese Szene. Ja.
Sie setzt sich natürlich in einer Gesellschaft durch von Romulanern, wo das gang und gäbe ist, das kennen wir aus allen Serien durchgehend, dass die alle so sind. Also wenn man auf Romulaner trifft, dann kann man sich nicht einfach gehen lassen, dann muss man aware sein,
ja, aber
und dann muss man
die ist schon,
sich verteidigen.
Ich meine eher so dieses fast laszive Böse sein. Also viele romulanische Individuen, die wir vorher haben, die sind vielleicht mal so sehr so ein bisschen verschlagen oder mal ein bisschen biestig. Oder
ja,
sonst
die,
noch was.
Die Weiblichen sind immer etwas hölzern und etwas sehr, sehr durchgestreckt im Rücken. Ja, ja.
Ja. Ja, oder Tomalak mit seinem wunderbaren Shade.
Den Kniff, dass Ramda die Tante ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Fand ich eine schöne Überraschung.
Ja, und dass sie bei Zadwash dabei ist.
Was wir in der Episode oder in dieser Vision halt auch noch sehen, sind halt so ganz viele kurz aufeinander folgende Bilder. Zuerst von einem Androiden, der stark an Ariam aus Discovery erinnert, aber sie nicht ist. Dann sehen wir auch noch irgendwie für 2 oder 3 Frames ein Bild von Data, bevor wir dann halt die üblichen alles explodiert, alles ist schrecklich Szenen sehen, die wir auch schon aus den Trailern kannten. Und da stellt sich mir halt die Frage, woher wissen die an der Stelle von Data?
Genau.
Und woher
und
wissen
das
sie,
da was
dass Data böse ist? Also für diese Zukunftsentwicklung. Es kann ja auch sein, dass da ein Messias gezeigt wird, dass da jemand gezeigt wird, der das aufhalten könnte.
Also Moment, könnte ja auch ich verstehe gerade die Wendung nicht. Woher wissen die an der Stelle von Data? An der Stelle wissen die noch nichts von Data. Das hat sich ja erst im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es Data gibt. Und weil sie einen Androiden gesehen hatten, haben sie dann gedacht, es muss Data sein, weil es der einzige Android ist, den es gab, oder?
Es war sozusagen eine Interpretation. Also Michael Chabon hat gesagt, dass Data gezeigt worden ist, um sozusagen zu zeigen. Also ich habe auf Reddit eine schöne Beschreibung von dem Phänomen gelesen. Ist, wie würdet ihr zum Beispiel ein Flugzeug an jemanden erklären aus dem alten Rom oder aus dem Mittelalter. Da würde man zum Beispiel sagen, ein Metallkasten auf einem Metallvogel und so weiter. Und ich denke, Data ist halt quasi ein Bild, eine Art Interpretation von etwas, das sie durch ihr Filter gesehen haben, weil eben Tal Shiar Zadwash Data kennt, dass quasi dieses Monument hingeht und sozusagen Interpretation zulässt und dann sozusagen A wird kommuniziert und A wird dann entsprechend gefiltert und interpretiert von der empfangenen Seite und sieht entsprechend aus, während wenn eine andere Person aus einer anderen Zeit oder einer anderen Zivilisation an dessen Stelle was anderes sehen würde als Data.
Also im Prinzip.
Also ich glaube, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich euch richtig verstehe, aber also der Zadwash ist ja grundsätzlich erstmal dazu gegründet worden, um zu verhindern, eine Zerstörung der Welt, des Weltalls, was auch immer sie da sehen, zu verhindern. Und interpretiert, ich kann mir gut vorstellen, ich meine, wenn es mehrere tausend Jahre her ist, dann ist das ja immer wieder neu interpretiert worden, das ist gewachsen, da sind Mythen drum gesponnen worden und aber eine ständige Neuinterpretation. Und in dem Moment, in dem eine Entwicklung geschieht, die sich darauf wieder neu interpretieren lässt. In dem Moment kommt vielleicht auch diese Abscheu auf Androiden hinzu. Also, dass man erst gar nicht wusste, dass es Androiden sind. Also, darum geht's ja, oder? Um die Frage, woher man weiß, dass das, was man sieht, ein Android ist, oder? Das ist eure Frage.
Ja, genau.
Genau.
Dieses,
ja, ich glaube, man hat das vielleicht für die ersten 1000 Jahre oder so gar nicht. Da hat man nur dem Ziel gefolgt, da ist man nur dem Ziel gefolgt, zu verhindern, dass es irgendwie passiert. So ein bisschen wie was weiß ich, wie man hier heilige Schriften in allen möglichen Religionen immer wieder neu interpretiert. So ähnlich stelle ich mir das auch vor mit dieser Vision.
Und ich meine, da das Ganze ja offenkundig eine Art telepathische Verbindung ist, versucht das Gehirn dann ja das, was es da empfängt, halt irgendwie zu verstehen und in Bahnen zu lenken, die man halt verstehen kann. Und das kennen wir ja auch aus der DS9-Episode 723, Extreme Measures. Da dürfte jetzt L das Herz aufgehen, als Begier und Miles ein bisschen auf Außenmissionen in Sloans Gehirn gegangen sind.
Genau. Und was die halt da natürlich sehen und Sloans Gehirn denen zeigt, wie zum Beispiel er sagt, ich zeige euch die Raumstation, obwohl es woanders sein könnte, wo die rumlaufen in Sloans Gehirn. Was also quasi, oder das ganze Wissen von Sektion 31 in einem total unordentlichen Büro rumliegt. Das ist halt eine Symbolisierung dessen, ja.
Dann, wir haben ja vorher, haben jetzt ja schon relativ viel über das geredet, was auf dem Kubus passiert. Also wir lernen halt, ja, man weiß, wo sich Elnor versteckt hält im Office des früheren Direktors des Reclamation Projects. Dann haben wir es auch on screen einmal gehört und dann versucht man ihn halt da zu überwältigen. Er schlägt sich eigentlich im Hand-to-Hand-Combat eigentlich ganz gut, aber ein bisschen Hilfe braucht er trotzdem. Da ist dann halt Seven dazugekommen, die erstmal so, hey, was ist denn hier passiert? Wo ist Hugh? Und
dann umarmt er sie, dann ist er froh, dass endlich,
ja,
endlich kommt ein Erwachsener. Ja.
Und bei Seven kommen so instant die Muttergefühle durchgefühlt.
Ja, weil sie jetzt endlich wieder jemanden hat, um den sie sich kümmern kann, so einen süßen Boy, der quasi sozusagen die Stelle von Ichab einnehmen kann. Das sagt ja auch Jerry Ryan, so quasi, dass sie wieder eine Verbindung zu jemandem hat, wo sie eben ihre Mütterlichkeit oder ihr drum kümmern und ja, so Kin wiederfindet, wie man auf Englisch sagt, also sozusagen einen Angehörigen irgendwie.
Das birgt natürlich auch Gefahren, denn auch wieder aus The Walking Dead, wir kennen alle Carol, die eben auch ein Ziehkind nach dem anderen verliert. Das ist so ein bisschen, als wäre sie eine Carol. Sie überlebt alles, weil sie so furchtbar tüchtig ist. Und dann sterben ihr diese Mündel weg und diese Ersatzkinder.
Mündel, großartiges Wort, Mündel.
Oh, ja, also ich hoffe, dass Elna sich da wacker schlägt in Zukunft.
Das hoffe ich auch. Ja, und ich hoffe, dass Seven auch die Serie überlebt. Also ich wäre sehr erzürnt, würden sie die Seven auch über den Bach Jordan gehen lassen.
Ich hätte so gerne eine Captain Annika Hansen erlebt in einer Uniform, die ganz unterkühlt in einer Raumstation mit irgendeiner Mission betraut ist, die Borg irgendwie zu zivilisieren oder ins Boot zu holen. Und dann gibt es irgendwann eine Szene,
Reclamation-Project der Föderation.
Genau. Nicht so wie jetzt, dass da in irgendeinem aufgelassenen Kubus Menschen oder andere Humanoide so halbwegs irgendwie zurückgeholt werden, was ja auch alles Stümperei ist, denn wir wissen ja, dass das auch schon viel besser gelungen ist auf der Voyager. Das heißt, die Technologie aus Borg, gesündere Ex-Borg zu machen, ist ja eigentlich da. Das ist ja nur verloren gegangen oder in irgendeiner Form nicht, steht es diesen Handelnden dort nicht zur Verfügung. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass diese Familie sich da ein bisschen länger zusammen behaupten kann.
Ja. Seven und Elnor machen sich dann ja auch dann wieder auf den Weg Richtung Queen Cell, wo wir dann halt sehen, so ja, es kann eigentlich jede Drohne mehr oder minder zur Queen oder zum King werden, offenbar.
Ja, übrigens, was ich so schön finde, weil das geht im Deutschen etwas unter, und zwar der Begriff Queen Cell ist auf Englisch dasselbe Wort, wie man in der Imkerei auch für die Weiselzelle, also das habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne, dass ich das so süß finde, also dass es quasi die borgige Weiselzelle ist. Großartig.
Schön, hier kriegen wir ein bisschen mehr auch natürlich zur der Figur eben von Seven. Natürlich noch lernen wir noch ein bisschen was drüber, nämlich die Tatsache, sie versucht ja dann auch, den Borg-Kubus zu regenerieren, beziehungsweise sich gegen die Romulaner zu stellen, der jetzt durch den Borg-Kubus wüten und eben die XBs alle erschießen, ja. Und sie sagt ja dann, also sie wird ja dann im Grunde zu Borg Queen 2.0, das war ja auch die Theorie, die wir vorher schon mal so ein bisschen, die schon so durchs Fandom schwirrte, wo ich auch nicht so ganz so sicher war und wo es dann hieß, ja, sie wird es machen eben, um die restlichen Borg, die da noch sind und XBs zu beschützen. Das hat sie ja auch gemacht, aber sie sagt dabei ja auch, sie weiß nicht, ob sie es schafft oder ob sie dann überhaupt, wenn sie es macht und sich ins System wieder eingliedert, ob sie dann überhaupt noch raus möchte, ob sie die überhaupt noch gehen lassen will und nicht dann tatsächlich wirklich Borg Queen bleiben. Und diese Versuchung besteht ja offensichtlich. Und das fand ich eine ganz interessanten Insight nochmal in den Charakter selber und die Tatsache, dass sie immer noch genug Technik im Leib hat, um einfach nahtlos sich da ins System einzulocken.
Ja gut, das wird quasi in der 5. Folge ja schon sozusagen fast geforeshadowed, um zu sagen, also der Mr. Whoop geht ja durch, wo sie überhaupt überall noch Borg-Technik hat. Und das ist natürlich auch in ihrem Rückgrat drin, das angeschlossen.
Ja, aber dass es so einfach geht, das hat mich gewundert. Es hat mich sehr an Matrix erinnert mit diesem Ding am Rückgrat. Ja, ja, aber das, also, und sie hat ja dann auch, und dann natürlich auch klar, die schwarzen Augen wieder, um zu symbolisieren, jetzt ist sie im Netzwerk, bla bla, und dann Elnor so, wirst du mich jetzt assimilieren? Und sie so, nee, schon, und dann fand ich aber auch interessant, als sie meinte, Annika hat noch irgendwie, was hat sie gesagt, hat noch Dinge zu erledigen oder Pläne zu machen, irgend sowas hat sie doch gesagt.
Ja, Annika also, has still worked.
Ja, und genau. Dass sie aber da auch quasi von sich selber, abgelöst, also von Annika abgelöst von, also Seven und Annika sind für sie zwei verschiedene Individuen. Also, dass sie da auch in der Rolle der Borg Queen, wo sie ja so ein bisschen in die Rolle von Seven auch schlüpft, dass sie Annika da wirklich abgetrennt sieht von sich. Das fand ich auch ganz spannend. Doch, oder also allein, so ich hab das so verstanden als
ja.
Allein mit der Wortwahl.
Ja, oder eher so eine sehr intime Selbstreferenzierung, weil schließlich hat diese Bejazel, diese Gangster-Lady in Stardust City sie ja auch Annika genannt. Und ich denke, dass es natürlich vielleicht eine verschiedene Art ist, sich selbst zu verschiedenen Kontexten zuzuordnen bei ihr. Compartmentalization heißt das auf Englisch, diese psychologische Phänomen. Aber ja, also ich denke, das ist, wie könnte man das sagen? Es ist ein sehr intimer Teil von ihr, würde ich sagen.
Der ihr dann ja auch hilft zu sagen, ich bleibe eben nicht Borg Queen, sondern ich löse mich wieder ab vom Kollektiv. Ja, und assimiliere Elnor nicht.
Ich finde, was man in der Szene so ein bisschen hat liegen lassen, sie sagt ja, we are Borg. Denke mir so, warum geht man an der Stelle nicht halt den vollen Weg und macht halt We are the Borg, Resistance is futile. Das hätte dem Ganzen nochmal einen anderen netten Vibe gegeben. Finde ich, aber ist ja auch sie macht ja auch nur diese ganze Queen-Sache, weil sie keine andere Wahl hat, weil eigentlich will sie es ja nicht, weil sie will sie ja nicht wieder violaten, versklaven und
wobei sie ja hier auch Leute, also Borg aktivierte, ja noch nicht in Anführungszeichen befreit sind.
Genau. Aber so, hey, das, was die Borg machen, ist scheiße. Ich will denen das nicht schon wieder antun. Und halt auch dieses so, hey, ich will mich auch selber nicht in Versuchung führen, weil das Kollektiv ist doch schon verdammt, verdammt geil gefühlt. Das ist, kennen wir auch aus der Voyager-Episode, Drone, wo Seven ja, ich glaube, wie ist die Drohne? One?
One, genau.
Genau, sagt hier, du musst dem Kollektiv widerstehen, weil es scheint wohl eine sehr, sehr große Versuchung auszuüben.
Ja, deswegen ja auch Elnor in dem Moment, der ja so ein bisschen als Korrektiv für sie oder als Anker für sie da steht, sagt sie auch selber, also Jerry Ryan sagt es auch selber im Interview im Ready Room, dass eben die Tatsache, dass sie Elnor so ein bisschen als ja eine Art Mündel sieht oder Ziehsohn oder wie auch immer in dem Moment, dass er es auch ist, der hilft, sich wieder abzulösen von dem Kollektiv und wieder zurückzuschlüpfen in ihre alte Rolle als Annika eben.
Denn während sie halt verbunden ist, nur um das kurz storytechnisch aufzugreifen, macht Narissa einmal die Türen vom Kubus auf und alle Drohnen, die Seven gerade versucht zu aktivieren, werden halt in Space rausgezogen und sind dann offenbar, da sie ja dann komplett disconnected sind, offenbar instant tot, was ja auch neu ist, denn ja beispielsweise in TNG haben die ja, nicht TNG, in First Contact, konnten die ja problemlos auf der Hülle draußen rumspazieren, ohne dass sie irgendwas brauchten.
Ja, eben. Und da denke ich, dass das vielleicht etwas ist, was in der nächsten Folge dann stattfindet, dass eben, ja, diese Borg, die da draußen jetzt rumschwirren, Marissa denkt, die wären tot, aber die sind es dann nicht. Und dass Seven die vielleicht wieder einsammeln kann, was ja schön wäre.
Und der Borgwürfel regeneriert sich natürlich auch noch, das haben wir auch noch nicht gesagt.
Genau.
Also mal gucken, wie das dann noch wird.
Genau. mit so kleinen Nano-Reparatur-Robotern, die Ameisen über den Haufen, weil man halt irgendwie was kaputt gemacht hat, so drüber kriechen. Genauso machen es halt diese Reparaturdröhnchen, um den Kubus zu reparieren, ist was Neues, weil bislang haben wir das immer nur so gesehen, wenn von okay, der Kubus regeneriert sich selber, ist es halt irgendwie, haben wir mal in TNG, glaube ich, nur wirklich in Großaufnahme gesehen, wo sich dann halt irgendwie verbogenes Metall zurückbiegt. Aber das finde ich ehrlich gesagt schön, dass man halt mal sieht, wie regeneriert sich so ein Kubus und nicht einfach nur, oh ja, er repariert sich, hat in 2 Stunden wieder Transwarp Capability.
Die Frage ist auch, zu dem Zeitpunkt, zu dem das ja alles passiert, wo sind die XBs? Wo ist der Rest, der auf dem Kubus normalerweise arbeitet? Wissen die überhaupt schon, was da eigentlich abgeht? Werden die vielleicht unter einem Vorwand evakuiert? Denn ich habe mehrfach die Frage aufgeworfen gesehen, in der Diskussion auf Twitter vor allen Dingen, warum denn da keiner von den XBs, die ja da schon in Anführungszeichen befreit sind, denn irgendwas unternimmt oder vielleicht sich auflehnt gegen die Romulaner, die ja offensichtlich, die da zumindest genug auf dem Würfel sind, um die mit Waffengewalt auch bei Laune zu halten. Also wir wissen nicht so richtig, was mit dem Rest passiert, während wir diesen kleinen Ausschnitt mit Annika und dem Drohnen und so weiter sehen.
Naja, also
wir sehen aber auch, wie Narissa da welche ziemlich so zur Strecke bringt.
Gut, aber ich meine, das ist ja nicht der ganze Würfel. Wir haben ja gesehen, der ganze Würfel, der war voll von Arbeitern und also Leuten wie Soji, ja, und anderen, die da eben arbeiten, und der war auch voll von XBs und so. Was ist mit denen? Also, wenn die sich zusammenschließen und auflehnen würden, hätten die vielleicht auch eine Chance gegen die Romulaner, und ich vermute mal, dass die eigentlich gar nicht wissen, was da abgeht.
Das wäre auch meine Theorie, dass die Romulaner das unter Verschluss halten. Und wir sehen ja auch am Beginn, dass halt die ganzen Leute dann halt auch runtergehen vom Kubus, weil, wir wissen, wo die Heimatwelt dieser, ich weiß nicht, hat sie nicht sogar Missgeburten gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wird aber auf jeden Fall in den Charakter.
Abominations, sagt sie auf Englisch. Und das sind so Abartigkeiten oder so etwas, jedenfalls zutiefst Ablehnungswürdiges oder Widerwärtiges. Ja. Ja.
Und da brechen dann ja alle hinauf, mehr oder minder. Von dem her vermute ich mal, dass man das halt einfach von den Romulanern halt einfach viele evakuiert, ja, und der Rest, der da drauf ist, ja, was interessieren uns die komischen Menschen und die anderen, die da halt noch rumspringen. Das wäre so typisch romulanisch. Und ein paar XBs sind ja nachher auch die versuchen, Narissa zur Strecke zu bringen, bevor sie sich halt irgendwie, wobei da fragt man sich auch, wie sie das noch geschafft hat, noch schnell vom Kurs bringt, bevor sie umgebracht wird. Das hätte ich zu gern gesehen, wie sie auseinandergerissen wird, ehrlich gesagt.
Ja, die ist ja ganz kurz. Also sozusagen hast du ja das Beamen gesehen. Und ja, ich war so ein bisschen enttäuscht. Entschuldigung.
Nicht nur.
Dass sie sich wegbeamen konnte. Weil sie ist so eine fiese Möb.
Ansonsten haben wir auf dem Kubus jetzt nicht mehr so viel, außer dass er halt jetzt unter Sevens Kontrolle steht und offenbar hat Seven auch einen sehr einschlägigen Ruf, denn als Narissa relativ zu Anfang der Episode in Hughes Büro reinkommt und sich wundert so, was ist denn hier passiert? Phaser-Wunden und dann sieht sie halt diese Fenris Rangers Calling Card. Und so, Fenris Rangers. Und es ist nicht schwer zu erraten, welcher das war.
Genau.
Nachdem Agnes mit Picard oder vielmehr Picard mit Agnes fertig ist, kommt es noch zu einer Begegnung zwischen Agnes und Soji, wo wir eine ähnliche Diskussion haben wie damals in The Measure of Man, der TNG-Episode, denn Soji möchte nach ein paar, dann nach ein bisschen hin und her zwischen den beiden, so, ach ja, du trinkst, wenn du durstig bist, ach, das ist ja wundervoll, möchte Soji dann halt wissen, so, bin ich eine Person, wo Agnes keine wirkliche Antwort drauf geben möchte.
Vor allem, was Interessantes in dieser gesamten Szene ist, Agnes steht also und Soji ist irgendwie niedriger, sitzt und Agnes guckt in dem Moment auf Soji herab. Soji guckt hoch und sagt, bin ich eine Person, ich will dich festnageln. Später, als also die Diskussion weitergeht, sitzt dann die Agnes und Soji steht und schaut auf Agnes herab. Diese Dynamik wollte ich mal anmerken, weil das eben auch zeigt, wie beide sozusagen einander bedrohlich sein könnten oder nicht.
Das ist mir an und der Stelle
vielleicht
ganz
sind sie sich ähnlicher, als man denkt. Ich habe eine ziemlich verrückte kleine Fantheorie Agnes betreffend.
Hau raus.
Oh, was denn?
Ich glaube ohne Belege, dass Agnes möglicherweise ein Android ist. Jetzt sagt ihr, Moment, sie erbricht sich bei jeder Gelegenheit. Sie schwitzt, sie ist picklig und fleckig. Sie ist dauernd instabil und traumatisiert. Und sie ist das menschlichste Wesen, was überhaupt in dieser Serie auftaucht. Aber das ist so auffällig, dass sie so viele Körperlichkeiten und so viele emotionale Dinge und so, sie ist so juicy menschlich. Dass mir das schon aufgefallen ist. Mir ist das aufgefallen. Und mein größtes Gegenargument war immer, die hatte ja eine Gedankenverschmelzung. Das kann ja nicht sein. Das kann ja kein positronisches Gehirn sein, wenn sie eine Gedankenverschmelzung hatte. Aber wir hatten vorhin den Punkt angesprochen, dass auf der Discovery ein Fernsprech-Telepathie-Instrument existiert. Das heißt, möglicherweise ist es diesem positronischen Gehirn, wenn das sehr, sehr weit entwickelt ist, und möglicherweise der Zerstörerin, der eigentlichen Zerstörerin gehört, die uns immer wieder mitten auf den Schirm geliefert wird, ohne dass wir erkennen, was das ist, dass das tarnt, dass das technisch in der Lage ist, diese Dinge mit zu empfangen. Also das ist eine verrückte Fantheorie. Ich kann das nicht belegen. Es kann natürlich total in sich zusammenfallen. Aber wäre das so, dann wäre das eine total faszinierende Szene, weil wir zwei Automaten haben. Die eine, die sich bewusst ist, dass sie ein Automat ist, die sich fragt, was bin ich? Bin ich echt? Ist da ein Lebensfunke in mir? Es gibt ja eine Philosophierichtung, die sich damit befasst. Ist etwas, das denkt wie ein Mensch, das aussieht wie ein Mensch, das handelt wie ein Mensch? Kann es innerlich tot sein? Kann es einen Unterschied geben zwischen einem Menschen und einem Zombie? Nicht diesem siffigen Zombie-Zeug aus den Serien und Filmen, sondern einem innerlich vollständig leblosen Ding, das nur aussieht und wirkt wie ein Mensch. Also kann Soji etwas sein, was einen Funken enthält oder was eben nur eine Automate ist? Und die Gegenpersona hat keine Antwort. Wir fragen, also wenn meine verrückte Fantheorie, bitte nicht prügeln deswegen. Es kann
die ist nicht total verrückt.
Darf ich dazu was sagen?
Wenn die nicht kollabiert, dann haben da zwei Roboter miteinander gesprochen und sich gefragt, was sind wir? Bin ich echt? Was ist mit uns?
Und das ist interessant, weil ganz am Ende kommen die ja oft quasi diese Heimatwelt. Und wir wissen, es gibt diese Heimatwelt und es wird wahrscheinlich nicht unbedingt immer was mit Bruce Maddox zu tun haben. Oder Bruce Maddox hat irgendwie keine Ahnung, also er wird ja keinen ganzen Planeten bevölkert haben. Also ich denke, das wird vielleicht irgendwie noch was Älteres sein, was Bruce Maddox vielleicht nur co-optet hat oder angepasst hat oder so getan hat, als ob er es gemacht hat. Und es ist tatsächlich sozusagen von diesem Planeten oder von dieser Zivilisation mit den künstlichen Lebensformen tatsächlich eben eine Agnes gegeben hat. Und diese Agnes hat, wenn man dieses Last Best Hope gelesen hat, sich an Bruce Maddox rangeheftet, mit ihm arbeiten wollen, sozusagen sein Mentee werden wollen. Und da ist was Charmantes dran, muss ich sagen, Britta. Diese beiden künstlichen Lebensformen sich gegenüberstehen. Es hat was. Ich mag das.
Ein kleiner Hinweis ist vielleicht der Name, Jurati. Es gibt den lateinischen Begriff Jurare. Schwören, verschwören, sich einer Sache verschwören. So ähnlich wie Elnor sich da verschwört. Elnor ist auch so ein eingeschworener Jurati. Jurare, und wenn man dann sich die Passivkonstruktionen anguckt, dann gibt es eine Pluralform im Neutrum. Die heißt Jurati. Das ist natürlich nicht ganz sauber, aber es ist in Filmen ja auch nicht immer so, dass da die großen Altphilologen sitzen, sondern Jurati ist ja tatsächlich auch ein echter Nachname, dass man da etwas genommen hat, das nicht so ganz offensichtlich ein sprechender Name ist, sondern was auch in irgendeinem Telefonbuch unserer lieben Erde steht. Und das heißt, man hätte da so eine Helferfigur, so einen Igor, so eine Assistenz, ein Holodeck-Charakter, der dabei hilft, diese anderen Figuren oder Androiden zu konstruieren. Und irgendwie, ich meine, das würde implizieren, dass da noch eine zweite existiert, ne? Dass sie da irgendwann einem Ebenbild entgegensehen könnte.
Steht, also nächste Folge vielleicht.
Muss nichts dran sein, es kann alles in sich zusammenfallen, aber ich finde das total attraktiv, weil die auch immer so gegeneinander
das
stehen.
Ich halte das gar nicht für abwegig, denn zum einen wissen wir, Namen sind in dieser Serie kein Zufall. Das glaube ich, können wir definitiv festhalten. Hinter vielen Namen oder hinter allen Namen steckt irgendwo ein Sinn. Und wenn wir uns an die Todesszene von oder an die Szene kurz vorm Tod von Maddox erinnern, da sagt er zu Agnes, dass ihr Beitrag sehr wichtig, schrägstrich essentiell gewesen wäre. Das würde da wunderbar mit reinpassen.
Mhm. Und auch, dass wir nichts über ihre Vergangenheit wissen, was wirklich so ein lebendes Bild ergibt. Sie ist genauso wie Soji jemand, der auf einmal im Bild ist und dann irgendwie so vor sich hin debütiert. Sie ruft nicht zu Hause an, sie hat nicht irgendwelche Eltern, Mütter, Verwandte, irgendetwas,
dass sie so eine soziale Umgebung hat. Das ist eine ganz tolle Theorie, weil in dem Buch, hast du das schon gelesen, Britta?
Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich habe es hier liegen, aber ich komme vor lauter Trug.
Tu das ganz dringend, weil das wird für deine Theorie interessant, weil Agnes lernt, also kommt quasi wie so aus dem Blauen heraus, heftet sich quasi oder latches herself onto Bruce Maddox, würde man auf Englisch sagen, und heftet sich so an seine Fersen und hat sonst keine Bezugspersonen. Es werden keine anderen Bezugspersonen genannt, wie, oh, ich muss mal zu meiner Familie oder oh, bla bla bla, sondern sie rotiert quasi wie so ein Mond um die, oder ein Planet, so um diese gefundene Sonne Bruce Maddox. Und es könnte tatsächlich sein, dass sie irgendwie von so einer anderen Zivilisation, von synthetischem Leben kommt.
Ja, ja. Sie ist so unbedarft. O kommt zu ihr, sagt, mach das doch mal. Dann macht sie das doch mal. Oder sie hat eine Art Zusammenbruch da auf der Brücke. Und Raffi sagt, komm, wir gehen einen Kuchen essen, alles wird gut. Und dann tapst sie dahinter her, ja. Das ist also für jemanden, der eine wissenschaftliche Karriere schon hinter sich hat. Ja, natürlich, wir wollen auch alle den Kuchen, aber wir würden sagen, das ist eine gute Idee, lass uns mal da runtergehen. Was hat denn der Replikator wohl auf Lager? Aber diese kindliche Art, da hinterher zu tapsen, das ist so Soji-haft. Also das ist so ein verwandter Gestus. Wir werden sehen, vielleicht ist da nichts dran, aber es ist auf jeden Fall, werden die bewusst kontrastiert.
Finde ich das sehr spannend, vor allem wie sie halt auch beide aus der Krankenstation rauskommen und die Soji, die Jurati, die Agnes quasi fast trägt und mit an den Tisch bringt, wo sie alle zusammen essen, speisen oder wenigstens was trinken und miteinander reden. Und das fand ich ganz schön. Und wie dann der Rios hingegangen ist und dieses Essen geholt hat, dieses Minzeis mit Pommes, das hat mich so an Dr. Who erinnert. Das war so süß.
Und wie das Dr. ist auch der Who, große Unterschied.
Ja.
Das ist auch der große Unterschied zwischen Rios und Raffi und den anderen. Rios und Raffi sind atmende Menschen. Da wissen wir genau, wo kommen die Traumata her, wieso sind die so. Ja, also wir kennen noch nicht jedes Detail dieser Geschichten, aber wir können das nachvollziehen, wie sich aus einem Sternenflottenoffizier da jemand entwickelt hat, der da verbittert in so einem Raumschiff sich versteckt. Wie eine Karriere sich in etwas entgleist, dass wo Raffi dann da sitzt mit ihrer Drogennuckel und gar nicht mehr so richtig weiß, wie sie mit dieser Welt umgehen soll. Das sind Figuren, die sind völlig bar jedes Verdachtes, irgendwo mal Androiden gewesen zu sein oder ne? Das sind Leute, die miteinander Bonding betreiben, die eben, obwohl sie gar nicht uns dauernd gezeigt werden, wie sie menschliche Verrichtungen vollziehen, wo niemand von uns auch einen Heller draufsetzen würde, dass das Androiden sind. Aber die anderen sind irgendwie, da fehlt was, da fehlt eine Dimension. Und das ist, glaube ich, kein schlechtes Screenwriting, das ist einfach, da wird uns was, da bleiben Schleier.
Ja, uns etwas, ja. Das könnte gut sein, ja. Das ist genauso, wie wir gedacht haben, dass jetzt würde ich mich gern zu, wenn das mit Marcel okay ist, außer er hat noch ein paar Dinge zu sagen, ist die Sache mit Raffi und Rios, die ja auch so ein bisschen, da wurde ja was aufgebaut und es gab ja die Theorie, dass Rios selbst ein Hologramm ist, was jetzt wohl nicht sein soll, aber es wurde halt darauf, diese Hologramme ja nicht umsonst aufgebaut mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten. Und dann bekommen wir ja auch die Antwort, was dann dahinter steckt.
Also die Hologramme an Bord sind ja fünf Facetten, Bruchstücke seines Charakters, die viermal Englisch, einmal Spanisch sprechen. Also zumindest im Originalton, im Deutschen hat man das leider Gottes fast komplett rausgeworfen. Da hätte man so viel Schönes spielen können, dass man halt irgendwie, dass der Ingenieur, der im Original einen sowas von breiten schottischen Akzent hat und denkt so, Halleluja, dagegen hat ja Scotty quasi Oxford-Englisch gesprochen.
Ja.
Raffi sagt doch, ist das überhaupt eine Sprache? Weißt du, so, oder es ist eine Sprache? Also sie versteht ihn auch nicht.
Und das hält man auch wunderbar, wir hatten ja intern schon darüber diskutiert, wunderbar auch auf Deutsch übertragen können. Ich meine, man hätte den Ingenieur, also ich hätte aus ihm irgendeinen norddeutschen Kutterkapitän gemacht, weil dann hätte das nämlich
oder
von...
Oder ein Rohrpottler.
Naja, der Kutterkapitän hätte wunderbar von der Klamotte her gepasst.
Ja, ja, stimmt.
Und auch, dass er, eben, dass er Ingenieur ist.
Ja, ja, warum? Also da hättest du zum Beispiel einen Schwaben draus machen können, so einen Tüftler oder so einen Rohrpottler, weil wenn man jetzt in die Wörter reingeht, auf Englisch sagt er zum Beispiel die ganze Zeit dieses Wort Ken. Das ist ja etwas kennen, das ist ein schottisches Wort, das also, denke ich, ja, eben mit dem Deutschen ja verwandt ist und sozusagen dasselbe ist wie kennen. Und da hättest du vielleicht nicht in derselben Bedeutung, aber ich hätte mir so einen richtigen Westfalen vorgestellt, der die ganze Zeit eben Woll sagt. Und ach du lieber Scholli und die Raffi nicht wie auf Deutsch Zuckerschnurte nennt, weil das ist eine Übersetzung, da packe ich mir an, also so ein Mega-Face-Paar mit allen Captains zusammen. Das kannst du mit Schätzelein, Mädchen oder
Schätzchen, was auch immer. Schätzchen, das ist ein kompliziertes Raumschiff hier.
Genau, Schätzelein, also, aber... Vor allem, weil Zuckerschnute, wenn du das zurück auf Englisch übersetzt, ist das eher sowas wie Sugar Tits oder so ein bisschen viel zudringlicher oder wie Sweetie Pie, nicht ganz so zudringlich, aber viel sexualisierter, während Lassie, das ist das, was also der Ian, also der schottische Ingenieurshologramm zu Rios zu Raffi sagt, ist halt einfach wie sagt man, das colloquial, wie sagt man das wieder auf Deutsch, eine umgangssprachliche Bezeichnung einfach so für eine nette, also
meine Liebe oder, halt eine, oder Mädchen.
Eine Liebe halt, ja. So wie hier halt Liebelein, Schätzelein, was auch eigentlich Unisex ist, aber halt wie auch Mädchen oder sowas, ist harmloser. Zwar ein bisschen klein machen, verniedlichen, aber jetzt nicht sexualisierend. Und das fand ich bei der Übersetzung echt so, also wo ich selbst mit meinem Übersetzungshintergrund, das tat weh. Und da wurde eine Chance vergeben, aber ja.
Kurz, um die um die ganze Story dahinter kurz abzuhandeln. Ruffy versucht halt irgendwie Sinn aus dieser ganzen Zerstörer-Romulaner-Komplottgeschichte zu machen und redet halt erst mit dem Navigationshologramm und redet mit ihm und redet mit ihm und redet mit ihm und merkt gar nicht, dass es ein Hologramm ist erst, was relativ schön und relativ viel Situationskomik eigentlich hat, obwohl es eigentlich
ja,
super ernst ist.
Ja, aber überhaupt nicht verständlich, denn wann hast du schon mal Rios, und zwar den echten mit gekämmten Haaren gesehen? Das hätte man doch sofort von hinten erkennen können, dass das nicht der echte Rios war. Also ehrlich, Leute.
Der Zuschauer hat es auch erkannt, aber Ruffy war so sehr in ihrem...
Sie war selber schon wieder so sehr aufgeräumt. Ist euch das aufgefallen, dass sie von diesen langen Kaftanen und Morgenmänteln dann schon wieder in so etwas Uniformähnliches geschlüpft ist? Also sie ist schon wieder selber
ein bisschen mehr... Ja, 3 Tage kein Alkohol, sage ich nur.
Ja, das hat schon was bewirkt.
Und wir lernen halt auch, dass die Hologramme alle... Sachen nicht mehr wissen, weil ihnen das halt rausgelöscht wurde von Rios.
Also von Rios, ja.
Aber sie wissen alle noch genug, dass Ruffy halt, was auf der Ibn Majid passiert ist, zusammenstückeln kann. Denn als Picard und Soji am Anfang der Episode halt an Bord beamen, ist Rios erstmal so komplett versteinert und so, hallo? Bist du noch da? Genau. Hallo, hallo, hallo?
Ja,
mäßig.
Ja, ach nee, ich meine, man musste Rios ansprechen, genau.
Missverständnis, ja.
Und das wirkte so komplett in einer anderen Welt gerade. Und wir lernen halt auch warum, denn er ist Soji schon mal begegnet, nur hieß sie damals Jana. Damals, als er erster Offizier auf der Ibn Majid war. Und
also das klingt jetzt so, als wäre er tatsächlich Soji begegnet. Nee, er ist jemand begegnet, der so aussah wie Soji. Ja.
Die so aussah. Also irgendwie noch eine dritte. Also es ist nicht nur Zwillinge sind, sondern tatsächlich noch vielleicht mehr davon. So wie bei den Zylonen in Kampfstein Galactica.
Die Cybermen,
aber es war ja nicht nur eine Figur... Es war ja nicht nur eine Figur, die so aussah wie Soji, sondern es gab ja, also war noch jemand anders. Und Soji bezeichnet ja dann beide hin, während sie dann versucht, später, um einmal kurz vorzugreifen, das Schiff unter ihre Kontrolle zu bringen, bezeichnet sie ja als Mutter und Schwester. Also offensichtlich sind da ja entsprechende Erinnerungen dann auch wieder reaktiviert worden.
Ja.
Die Mutter bezeichnet Mutter sich selbst auch als
Schwester, weil Beautiful Flower ist ja ein Mann.
Aber sie hat was von Mother gesagt.
Da ist ja noch ein, um die Story kurz abzurunden, damals macht die Ibn Majid halt ersten Kontakt mit einer neuen Spezies und wie sich dann halt im Laufe der weiteren Handlung herausstellt, ja, das waren auch schon Androiden und deswegen musste halt Captain Vandermeer im Auftrag von O halt die beiden umbringen und damit ist er nicht klargekommen und dann hat er sich halt im Anschluss selber umgebracht und das hat halt Rios so komplett durch den Wind gebracht.
Ja, weil er es dann vertuschen musste.
Genau, weil er es dann halt vertuschen musste, weil sonst das ganze Schiff in die Luft gesprengt worden wäre von mutmaßlich würde das zu Sektion 31 oder Jadwa
sprechen. Mutmaßlich Sternenflottensicherheit oder Sektion 31. Mhm. Also auf jeden Fall war das ja Sternenflotten intern. Ja.
Also das wird wahrscheinlich O gewesen sein. Ja. Das wird wahrscheinlich Commodore O gewesen sein. Das wird wahrscheinlich Satwash, also mit Starfleet Security / Commodore O's verlängerter Arm des Satwash. Und weiß es nicht. Wir wissen ja nicht, inwiefern zum Beispiel Section 31 da überhaupt mit drin ist. Ich fände es interessant, vor allem an Betracht von das, was in Discovery passierte. Aber ja, wir werden es erfahren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass Commodore O vielleicht, weil in der Funktion ist sie ja Starfleet Mitglied, also dass sie vielleicht die Sektion 31 Agenten dann als Werkzeug für sich nutzt, wenn sie es kann. Und das wäre ja so eine Situation, wo sie das könnte, weil von Jadwash weiß ja keiner was. Also dass sie da dann Sektion 31 für sich instrumentalisiert, um die Dirty Work für Jadwash zu machen, ohne dass die es wissen.
Ja, natürlich. Kann ich mir sehr
kann nicht so richtig vorstellen. Dass O in der Lage ist, solche Exekutionen anzuordnen. Und dann gibt es keinerlei Instanzen mehr, die das hinterfragen. Also da müssen ja Akten drüber angelegt werden oder in irgendeiner Form muss halt dokumentiert werden, wie solche Befehle gegeben worden sind und warum. Das heißt,
aber nicht, wenn sie selber Teil von Sektion 31 ist.
Ja, aber sie muss ja in einem Büro sitzen der Sternenflotte. Und das heißt, es muss irgendwie innerhalb der Sternenflotte eine Struktur existieren. Das kann kein, also das ist jetzt die berühmte, ist jetzt eine Einzeltäterin oder befindet sie sich innerhalb einer Struktur, die das Ganze trägt? Denn anzurufen und zu sagen, bringt mir die um, das ist schon, also für einen Sternenflottenoffizier finde ich das ungewöhnlich, dass er damit durchkäme, wenn das wirklich irregulär gedacht wäre im Sinne der Struktur.
Also
das scheint mir ein Indiz zu sein, dass da mehr Personen noch auf Sternenflottenseite beteiligt sind.
Ja, aber davon gehe ich von aus, ja. Als Kopf der Sicherheit. Oder? Also so hatte ich das. Ich habe ehrlich gesagt nie gedacht, dass sie Einzeltäter ist. Ich habe immer sie in einem Verband von Größerem gesehen, aber als eine Art Kopf oder Teil einer mehrerer Köpfe sozusagen.
Meine zweite bizarre und abwegige Star Trek Picard-Theorie ist, dass möglicherweise wir alle noch mit offenen Mündern da sitzen und dass Troy und Riker in irgendeiner Form Bescheid wissen über das, was da passiert. Wenn die Gefahr durch diese Maschinen, die auch immer, wo auch immer die verortet werden, so groß ist, dass möglicherweise alle Geheimdienste kooperieren, dann wird die Szene aus der vorletzten Folge, wo Riker und Picard eben in diesem Idyll auf diesem Teich da in dieser kleinen Bankanlage sitzen und wo Riker ganz vorsichtig versucht, Picard einen Weg dahin zu öffnen, dass er das alles ruhen lässt und dass er da die Finger rausnimmt, dann wird das ganz unheimlich, weil dann möglicherweise jemand nur Picard vor sich selber schützen möchte. Und also ich kann mir vorstellen, dass wir da noch einige Überraschungen erleben, was die Mittäterschaft angeht von O.
Also ich hoffe, dass wir diese Überraschung nicht erleben, dass man...
Ich auch nicht.
Weil, ich will das auch nicht. Wenn man den Charakter Riker halt so kompromittieren würde,
das... Die Frage ist, ob ihn das kompromittiert. Ja, natürlich. Das ist, das wäre ein Riesenklops.
Vor allem auch Troy, also die beiden, das ist eine gute Theorie, aber ich glaube, für deren Charaktere und für was sie stehen und für was sie auch in der gesamten Mythologie stehen, wäre es echt ziemlich übers Knie gebrochen und unpassend.
Obwohl Riker eine Geschichte hat von unmoralischen Handlungen, die er meinte,
aber in anderen
es ist viel
Kontext.
Thomas in Riker. Ja, ja.
Thomas, oh, das ist schön. Ach, du hast so tolle Ausdrücke.
Wir erinnern uns an die Tarnvorrichtung, die er mit hat entwickeln helfen, ne? Wo auch Picard mal sehr enttäuscht von ihm war. Also es wäre natürlich ein Riesenklops. Das ist natürlich auch eher eine abwegige Theorie.
Was wir im Zuge der ganzen Story von Ruffy, wie sie halt versucht, das alles zusammenzustückeln, auch kriegen, ist ein bizarres Schauspiel, nennt sie es, glaube ich, auf dem Holodeck, wo Ruffy
bestes
Hologramm gegenüber sitzt, und das war halt so wunderbar. Also muss die Hölle gewesen sein, das zu produzieren.
Und zu spielen vor allem
und es verspricht da viele tolle Hologrammfolgen, ja.
Ja. Wo halt alle 5 Hologramme da halt Picards Arbeitszimmer auf dem Holodeck sitzen und dann so stückchenweise Sachen zusammengepackt werden, wie sie sich dann auch teilweise gegenseitig fertig machen, die Hologramme, ist das überhaupt eine Sprache, was du da sprichst, und hier nimm mal die Füße vom Tisch und all das, und an einer Stelle, wo sie sich dann alle synchron einmal bang gegen den Kopf schlagen, was dich, El, hatte das erinnert an Little Green Man aus DS9?
Man, genau. Aber nur die Geste, dass halt diese Leute alle gemeinsam sich so an den sozusagen an die Kopfseite so ein bisschen hauen, um irgendetwas zum Funktionieren zu bringen. Und das hast du ja eben auch bei Little Green Man gehabt, wo wer war das? Quark, Rom und Nock gemeinsam 40er Jahre Erde, Roswell waren und
60er Jahre.
40er, das war Zweiter Weltkrieg.
War das im Zweiten Weltkrieg? Das war nach dem Zweiten Weltkrieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg. War aber 40er Jahre, diese Roswell-Incident, glaube ich auch. Und glaube ich zumindest. Aber das sah auf jeden Fall alles sehr 40s aus. Guck mal kurz nach, sehr gerne. Und auf jeden Fall...
Du hast recht, 1947.
47, eben, das war ja Roswell's 47, genau. Und ich fand das halt wirklich passend, weil du eben auch gleichzeitig die 3 Ferengi da hast, die sich an die Kopfseite so hauen und die Erdenmenschen diese Geste halt imitieren, weil sie denken, das wäre ein Kommunikationsversuch. Dabei hat halt der Universaltranslator nicht funktioniert. Das war wundervoll. Und da musste ich halt dran denken, wie diese 5 Hologramme alle gleichzeitig, das war wahrscheinlich so ein gestischer Wink, wenn überhaupt, vielleicht eben an DS9 wieder.
Also während Raffi dann eben in dieser wunderschönen Szene zusammenstückelt, was es denn jetzt mit Rios auf sich hat und dann ja später mit Rios noch ein quasi Heart-to-Heart hat, also ihm mit ihm dann nochmal spricht und Rios ja da auch seine Zigarrenschachtel auspackt mit seinen Memento, mit Erinnerungen und Dingen wie seine, wie heißen die, Pins, keine Ahnung, die Dinger, die auszeichnen, was für einen Rang du hast. Ja, danke. Genau, also solche Dinge, die er da eben drin hat und verschiedene Erinnerungsstücke und seine Uniform und so weiter. Dann hat sie ja eben noch dieses Gespräch mit ihm, das ich auch sehr herzerweichend finde. Und da erfahren wir
und dem Walkman, das ist auch so eine wunderbare Komik.
Ja, sehr schön.
Plattenspieler ist jetzt nicht gerade portabel.
Genau. Aber das ist halt alles alte Technik.
Das ist die erste Folge, in der man ahnt, wie toll die sein könnten, wenn ihre Traumata geheilt sind und wenn sie wieder richtig an Bord eines Schiffes unter einem richtigen Captain Sternenflotte betreiben könnten.
Ja,
also die,
genau.
Das ist die erste Folge, wo man wirklich einen Schimmer von dem sieht, was diese beiden Menschen mal waren. Also dass das eben nicht irgendwelche Hallodries auf irgendeinem halb kaputten Schiff sind, die da unprofessionell herumgondeln im All, sondern dass das eigentlich hoch ausgebildete, hoch dekorierte Leute waren. Und das
die
lässt
halt
auch
wieder in diese sozusagen
tolle
ihr ursprüngliche Berufung nachgehen können, der sie ja schließlich gefolgt sind, als sie zur Akademie gegangen sind. Und ja, das war, ich denke, das wird auch noch mehr davon werden, dass wir halt bei dieser Serie, bei diesen 10 Folgen so ein bisschen erst runter in so eine Art Tiefpunkt und ein bisschen entfernen von diesem Sternflottenfeeling, und hier kommt das wieder hoch, und wir werden, denke ich, bestimmt in den nächsten beiden Folgen auch Sternflottenschiffe wiedersehen.
Ich glaube sogar, dass wir die in Uniform sehen werden, denn Picard hat ja von unserer Admiralin die 12. Flotte lief, oder wechsle ich das jetzt mit dem 12. mit DS12, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine Flotte zur Verfügung gestellt bekommen.
Genau.
Ja, also zur Verfügung gestellt bekommen, um eben also sich zu verteidigen und beziehungsweise anzugehen gegen potenzielle Feinde. Und ich glaube, dass wir da beide wieder in Uniform sehen werden, jetzt im Staffelfinale. Also sowohl Raffi als auch Rios.
Ich glaube nicht im Staffelfinale, eher in folgenden Staffeln, weil ich glaube, fürs Staffelfinale, das ist ja ein Zweiteiler, der beginnt nächste Woche. Von dem her glaube ich nicht, dass die da schon wieder in Uniform sein werden.
Ich glaube, die Figuren haben auch noch einen kleinen Weg vor sich, um wieder den Habitus zu haben für diese Uniformen. Denn die müssen diesmal fitter sein, als zum Beispiel ein Riker in Staffel 1 von Next Generation sein musste, weil Picard ja nicht mehr lange da sein wird. Wir wissen, er hat diese Diagnose. Er ist auch eigentlich außer Dienst gestellt. Das heißt, der Rios ist ja ohnehin im Captain-Rang gewesen. Picard ist ja eher sowas wie ein Consultant an Bord. Jetzt inzwischen nicht, weil er eben da wieder die Fäden führt, damit das Ganze Gestalt annimmt. Aber die werden nicht so lange Zeit haben, wieder zu einer Crew zu wachsen und zu Berufserfahrung zu kommen, in Anführungsstrichen, wie das die Next Generation Crew hatte. Das heißt, die brauchen eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit, um sich da wieder wohlzufühlen in den Uniformen, glaube ich.
Also ich hatte halt überlegt, dass sie vielleicht, das ist richtig. Ich glaube aber, dass sie sozusagen nur einmal für das Optische in die Rolle reinschlüpfen und raus. Nämlich in dem Moment, in dem die Flotte zur Verfügung gestellt wird, wird die La Serena ja zum Captainsschiff. Und ich glaube, dass eine Sternflotte und die Anwesenden auf dieser Flotte es sich schwer tun damit, jemandem zu folgen, der nicht in Uniform vor ihnen steht.
Und das spricht ja, das ist ja auch ein, das ist auch ein Bild für das Publikum, für uns. Auch die Fans wünschen sich ja eigentlich wieder mal eine Brücke zu sehen, wo echte Star Trek Uniformen Star Trek produzieren. Ja, was wir jetzt haben, ist ja alles Rogue Wars. Das ist ja alles irgendwie, irgendwie, ne, wir sind ja, es ist ja alles schangelig und Endzeit. Also wir wollen ja eigentlich auch mal wieder, ne?
Ja, wir
die Szene übrigens.
Das Aufbauende, dass wir halt auch sehen, diese Organisation, diese Starfleet, das Forschen, das mehr Purpose in sich haben, als einfach ein Problem lösen und mit den sozusagen den eigenen Bruchstücken eben umgehen zu müssen.
Die Szene, die wir ja jetzt auch hier hatten mit Rios, ist ja auch mehr oder minder die einfachste, simpelste Erklärung für den Folgentitel. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, was dieser Folgentitel übergeordnet alles möglich andere noch bedeuten kann. Aber hier in dieser Szene, wo den ganz vielen Rios, sagt ja auch Raffi wirklich wörtlich, dass die verschiedenen Hologramme, die verschiedenen Teile, also they are the broken pieces of, sagt sie wörtlich so. Und da dachte ich mir, okay, guck, ganz simpel. Und Raffi selbst kriegt jetzt also ihre Verschwörungstheorie auseinandergedröselt. Nämlich erfahren wir hier, dass wohl eine übergeordnete Kraft, wir wissen nicht welche oder Kräfte, acht Sonnen, also ein achtsonniges, Planetensonnensystem, wie auch immer, ich weiß nicht, Planetensystem oder wie das übersetzt wird im Deutschen, weiß ich nicht genau, hergestellt haben.
Genau, es muss
und das eben, es muss diese Konklave der acht oder Enklave, ich weiß nicht, was Enklave, Konklave?
Konklave,
ich weiß nicht, wie man der acht ist. Ja, Konklave der acht ist und eben nicht Personen, was wir ja alle jetzt irgendwie gedacht haben, sondern eben dieses Planetensystem. Und das acht Stück so selten in der Natur vorkommt,
acht dass Sonnen, so genau, das gemacht, Sonnensystem
gemacht worden ist. Mhm.
Und ja. Was da halt auch an der Stelle interessant ist, wir kennen es ja, Planeten kreisen um eine Sonne. An der Stelle ist es halt so, acht Sonnen kreisen um einen Planeten. Was halt so absurd ist, und das sagt ja auch Ian so, nö, das kann in der Natur nicht vorkommen. Und dann halt Ruffy so, ja, warum denn? Und Ian sagt so, ja, um zu sagen, hier, guck, ich kann's, ich bin der Geilste, ich bin der Beste. Und was wir auch erfahren, ist, dass es so in alten, mythischen, romulanischen Sternkarten war das halt vermerkt, aber in den modernen halt nicht mehr. Was halt auch für diese Unterwanderung spricht, dass halt Jadwarsch halt alles versucht, dass das ja nicht bekannt ist, dass da halt was ist, damit niemand halt ihre Mission quasi erkennt und halt was dagegen machen kann. Was auch noch in der Episode bemerkenswert ist, ist das Gespräch zwischen Soji und Picard, wo sie alleine reden, wo dann Picard auch ein Stück weit wieder zu sich selbst, zu seinem alten Ich zurückkommt. Denn Soji fragt ihn ein Stück weit über Data aus und Picard sagt dann halt so, ja, Data konnte nicht wirklich Emotionen so ausdrücken, wie es halt andere können. Wo dann also, ja, das haben wir gemeinsam. Das geht ihm ähnlich. Und
das ist der Konsistent mit Picards Charakter, weil er ja schon seit Mission on Farpoint, also wie er ja auch dem Riker sagt, dass es für ihn schwer ist, manchmal sei es mit Kindern umzugehen oder besonders congenial, also besonders, wie kann man das wieder übersetzen, dass man jemand ist, mit dem sich andere Leute identifizieren können oder besonders halt sehr mitmenschenfreundlich ist und sehr besonders hilfsbereit, besonders freundliche Person ist. Und das ist das ja, was Picard eben nicht immer ist, trotz seiner anderen Vorzüge. Und dass er erst später entwickeln musste.
Ja, und hier wird wieder entgegengestellt Hass gegen Liebe. Also wir haben die Diskussion natürlich erstmal mit und auch diese Frage, ob Data ihn geliebt hat. Also auf diese Frage wäre ich nicht gekommen. Ja, also das ist erstmal.
Auf diese Antwort wäre ich nicht gekommen. Was sagt ihr dazu? Wie ist Soji dazu gekommen, das zu sagen?
Also
ist das als was wir hier gesagt hätten, um ihn zu trösten, oder ist das ein Programm?
Also die Frage ist, finde ich wieder, und das passt auch wieder wunderbar in den Charakter Soji rein, die Frage ist eigentlich recht kindlich.
Finde ich nicht ganz. Darf ich da mal was sagen? Und zwar, wenn ich aus dem englischen Sprachkontext komme. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Das ist etwas, was in Deutschland vielleicht eher mit klingt kindlicher Liebhaben, während im Englisch to love someone eine durchaus sehr ernsthafte Angelegenheit ist, das nicht nur die romantische Liebe oder eine Liebe zwischen Kind und Eltern so betrifft, so dieses Naive vielleicht, sondern eben auch oder unter Geschwistern, sondern auch unter Freunden oder guten Kollegen. Das bedeutet also, diese Art von Liebe eben da ist diese gegenseitige sehr tiefe Wertschätzung und dieses, wie Data ja auch sagte, wie Freundschaft definiert, dass er irgendwie er dran gewohnt ist, mit gewissen Leuten gewisse Dinge zu tun und wenn das ihm fehlen würde, würde es sein, und er das nicht registriert,
dass das stattfindet, würde es ihm damit fehlen. Ja.
Genau, und
eine Brüderlichkeit.
Genau, und auf Englisch ist das halt auch so, dass man zu sehr, sehr guten Freunden sagt, I love you. Und als sehr, sehr tiefer Ausdruck von sehr erwachsener Wertschätzung. Und das ist überhaupt nicht naiv, sondern eher ein, vielleicht tatsächlich so eine kleine Andeutung, dass tatsächlich hier und da kleine Spuren von Data drin sind. Du sahst auch wieder in dieser Szene, wie sie diesen Head Tilt, also den Kopf wieder kurz zur Seite getan hat. Diese
und das
Neigung,
fand ich, das fand
die
ich
Data
interessant,
gemacht
ja.
hat. Das, und das genau irgendwie das ist es. Und das ist das, was Soji also erstens fragt und dann halt eben Picard auch bestätigt, ja, Data hat dich geliebt im Sinne, also jetzt ohne Romantik oder sexuelle Gefühle, sondern zutiefste Wertschätzung zwischen Kollegen und auch Freunden, die halt miteinander einen Haufen Dinge durchgemacht haben und Data ja schließlich auch aus dieser Liebe, aus dieser Wertschätzung zu Picard und zu der ganzen Mission und den ganze seine die restliche Crew der Enterprise, der Brückencrew, mit der er ja tiefe Verbindungen hat, sich geopfert hat. Und dass er auch eine Art Akt der Liebe ist, das zu tun, um diese Leute zu retten. Und man muss man aber halt auch wissen, wie diese Ausdruck I love you oder love someone eben nicht nur eben romantische Liebe bedeutet.
Mhm. Ich hatte den Eindruck, Dialog. Ja, wir fangen immer gleichzeitig an. Du zuerst.
Nur ganz kurz, ich hatte eher Konnotation Vater-Sohn als Freund oder Kollege, aber das ist
auch
ja egal.
So, ja, passt genauso, aber es ist halt nicht so was Kindliches oder Romantisches ist.
Mhm, ja, aber mehr also, wollte ich gar nicht sagen.
Ich würde vielleicht nicht sagen Vater und Sohn, sondern eher Mentor und Schüler.
Ja, ja, zum Beispiel auch so.
Also Schüler und, also Mentor und Mentee, ja, genau, Mentor, Schüler, stimmt, ja.
Mentee,
genau.
Ich hatte in diesem Dialog zwischen Soji und Picard den Eindruck, dass das Ganze geskriptet war, dass Soji da eine Schlüsselfrage stellt, die sie einer Person stellt, von der irgendetwas in ihr sagt, das ist Picard. Irgendein Erkennungsmuster sagt, das ist Picard. Stell ihm die Schlüsselfrage. Hat er denn wohl dich geliebt und so weiter? Und wenn dann die richtigen Antworten kommen, die darauf schließen lassen, dass das wirklich Picard ist, weil Data ja sicher davon wusste, wie Picard ihm gegenüber fühlt. Also er ist ja nun ein guter Beobachter gewesen. Ich gehe davon aus, dass er die physiologischen Daten von Picard über Jahre gespeichert hat. Aber die Antwort, die dann kam, er hat sie geliebt, die schien mir nicht so zu sein, wie das, was wir gesagt hätten, wenn wir jetzt einen älteren Herrn beruhigen wollen, der irgendwie in eine Melancholie abgleiten möchte. Also, natürlich hat sie doch bestimmt auch geliebt. Sondern das war, als ob etwas in ihr sagt, jetzt ist die Schlüssel, weil sowas wie du, bist du der Torwächter? Ja, ich bin der Torwächter, ich bin der Schlüsselmeister. Ne? Dass man also das Gefühl hat, dass etwas in ihr klickt und sagt, das ist Picard, jetzt werde ich die Botschaft los. Er hat sie geliebt. Als ob
ja,
jemand,
so wie
ein Data,
eben
das da eingespeist hat. Genau. Ihre
genau
Schwester
so,
hat ja
genau
da auch so eine instinktive
genau. Homing-Device gehabt quasi. Dieses Homing auf Picard. Und ich glaube, da wurde es quasi ausgelöst, dass sie quasi an dem...
Wobei, das ja...
Ja?
Das kam ja tatsächlich von Maddox. Das hat Maddox ja auch bestätigt.
Genau. Dass das drin war. Und wir hatten uns ja die Frage, ich habe das gesagt, weil wir uns ja mal die Frage gestellt haben vorher, warum Soji Picard nicht kannte, während Darsh Picard kannte. Und dann ja auch klar war, dass Darsh ja zur Erde geschickt worden ist und Picard natürlich auch auf der Erde ist und daher der Kontext zu Picard näher ist als bei Soji auf dem Borgwürfel, wo Picard sehr weit weg war.
Dann am Ende der Episode fliegen sie dann einen Transwarp-Kanal. Also offenbar haben Teile des Netzwerks überlebt oder wurden wieder aufgebaut von den Borg nach Endgame von Voyager, um halt dann zu diesem Planeten, zu ihrer Heimatwelt zu reisen. Und ganz kurz vorm Ende der Folge sieht man noch, es enttarnt sich ein Schiff und fliegt auch hinein. Und da stellt sich jetzt nicht die Frage, wer da an Bord ist. Das muss Narek sein.
Ja.
Das wird noch interessant, was das wird. Also wir haben auf der einen Seite so ein Transwarp-Netzwerk, was nutzbar ist. Haben auf der anderen Seite einen Borg-Kubus, der jetzt unter der Verwaltung von Königin Annika der Ersten steht. verspricht sehr interessant zu werden. Der Trailer verrät nicht so wirklich megamäßig viel, also weit weniger als die Trailer der letzten Woche gefühlt. Dürfte nächste Woche eine sehr interessante Folge werden, auch wenn sie, vermute ich, für uns sehr, sehr unbefriedigend sein wird, denn wir werden nicht viel erfahren nächste Woche. Ähnlich wie es beim Discovery-Staffelfinale war.
Ja.
Ja, bei glaubt dem ihr denn tatsächlich? Teil. Glaubt ihr denn tatsächlich, also Picard und seine und Ruffy haben ja, oder auch Rios, haben sich ja erklärt, dass eben dieses schaut her, wir haben 8 Sonnen, wir sind ein Planetensystem und so weiter, also ich will euch zeigen, ich will euch aufmerksam machen. Die Theorie ist ja, dass das eine Warnung ist, denn dass es so eine Art Grenze gibt oder so eine Art Stufe in der Entwicklung von künstlichem Leben. Da haben wir jetzt nämlich gar nicht drüber geredet. Und sobald man über diese Grenze drüber kommt, wird es verselbstständigt sich das. Und der Jad Vash sieht darin eben die Gefahr, dass dadurch eben die Menschheit oder das Leben oder das Weltall oder was auch immer bedroht ist und eben ausgerottet wird durch diese KI. Und ich finde aber, also für mich klingt diese Annahme irgendwie falsch.
Denn nee, das war nicht
künstliche Intelligenz.
Die Frage ist,
darf ich dich kurz unterbrechen? Du hast was nicht verstanden. Nee, es geht nicht darum, dass etwas sich verselbstständigt, sondern die haben das ja auch mit dieser Grenze, als zum Beispiel Zefram Cochrane den ersten Warpflug machte und damit jemand kam. Es geht mehr darum, glaube ich, dass sie dadurch fürchten, wer dann kommt, wenn diese Grenze überschritten wird. Genau.
Also das ist etwas, das wollte ich euch gerade fragen, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt. Vor was fürchten sich eigentlich die Beteiligten an diesem unglaublichen Komplott, was ja wirklich zu hohen Verlusten geführt hat in mehreren Reichen? Also sowohl die Föderation als auch die Romulaner haben ja fürchterliche Verluste erlitten dadurch. Und
zugelassen, wie ich sag nur Mars. Also ich meine, wir haben ja jetzt übrigens auch die Bestätigung, dass die Romulaner hinter der Attacke auf dem Mars sind. Das hatten wir ja auch spekuliert am Anfang von unserem Podcast. Jetzt ist es bestätigt worden.
Aber ich muss zum Beispiel jetzt sagen, und jetzt werde ich mal ganz kurz Spoiler für ein anderes Universum, und zwar Dune, die späteren Bücher. weil da geht's ja im Grunde genommen, also in der ganz großen Geschichte von Dune, dem Fürstenplanet, ist das so, dass es dort in der meisten Handlung keine Computer gibt, weil es irgendwann ein Event gab namens der butlerische Dschihad, wo sehr übermächtige künstliche Intelligenzen, die schon für sich selbst auch künstliches Leben waren, die Menschheit ausrotten wollte. Und es gab einen Krieg zwischen Menschheit und diesen künstlichen Intelligenzen. Und später in den späteren Büchern 5 und 6 kommt eine Organisation, die von der Art, wie sich Jad Vash oder vor allem die Narissa nimmt, wie die Honored Martyrs sind. Und die Honored Martyrs im Dune-Universum sind Teil einer Diaspora, die in einem ganz anderen Teil des Universums sind und dann zurück in den alten Teil des Universums kommen, weil sie vor etwas fliehen. Weil sie eben quasi, und es wird später dann auch in den apokryphischen Büchern enthüllt, dass das eben dieselben künstlichen Intelligenzen sind, die zwar sozusagen verstoßen worden sind, über die Jahrtausende hinweg gewartet, um dann wiederzukommen, die beiden. Es sind zwei Hauptcharaktere, die diese Instanzen dieser künstlichen Intelligenzen heißen, Omnius und Erasmus. Und das hat mich so daran teilweise erinnert. Und auch wie Jad Vash, Frauenorden und wie eben auch die Kovat Miller,
die Bene
Gesserit, du kennst das, genau.
Ja, natürlich.
Sehr gut, kulturelle
natürlich auch,
Bildung.
Wie die Bene Gesserit versuchen, den Kwisa Zaderach zu produzieren und dann ist er das nicht. Ne? Das heißt also, auch da ist, das stützt wieder meine Androiden-Theorie, dass wir da, wir gucken die ganze Zeit auf Soji, aber in Wirklichkeit ist dann die Zerstörerin eine dahinter.
Könnte das eben, und ich denke, und du hast halt gleichzeitig auch diese Ausnahme Männer, weil andererseits hast du nämlich bei den gut, bei den On the Marches nicht, aber du hast immer wieder zum Beispiel, ja gut, einerseits den Quisar Zadarach als Ausnahmemann bei den Bene Gesserit oder später ein Charakter, der heißt Miles Tech, das ist so, und zwar jetzt kein Mitglied, aber der mit ihnen kämpft in einem Krieg, wichtiger militärischer Stratege, und du hast quasi sowas Ähnliches eben auch bei diesen beiden Orden mit Narek, der quasi der Ausnahmemann bei den Sadwash ist, und den dem Legolas, oder jetzt habe ich seinen Namen vergessen, was ist mit meinem Gehirn?
Elnor.
Elnor natürlich, und dem Elnor auch von den Gurvat Millat. Und das ist halt sehr schöne, so eine schöne Tradition intertextuell eben Dune wieder aufzugreifen. So wie es viele andere wie Star Wars und so weiter das tut. Und das hat halt, Star Trek macht es da gerade sehr, sehr schön. Und manche so meckern darüber und sagen, die klauen von Dune. Nein, das heißt Intertextualität. Nein, das sind Zitate. Nein, das ist Beziehen auf einen alten Text. Und dieser Text bezieht sich auch wieder auf andere Sachen. So funktioniert Kultur und Literatur und Erzählung, liebe Leute.
Oh. Das machen die auf allen Ebenen. In der letzten Folge gab es die Szene, wo Picard zum Haus von Troy und Riker kommt. Und ich weiß, da gibt es geteilte Meinungen drüber, ob das ein bisschen wie das Walking Dead-Theme war. Als er da kommt, gerade nach diesem, nach diesem Kampf, und als gebrochener Mann kommt er da an. Und
ja, klar, der laufende
dieses
Tote.
The Walking Dead. Und als er aber geht und sich verabschiedet und sie sich zu dritt umarmen, da kommt das Next Generation-Theme. Das heißt, er ist ja schon wieder aufgebaut. Da geht es schon wieder. Das heißt, wir haben einen Tiefpunkt in Picards Mission gehabt, und da war es eben apokalyptisch. Und er stand da, wie Rick Grimes, der da gerade wieder mal, ne, den Rick Grimes, der macht, weil er
könnte
völlig traumatisiert
sehr gut
ist.
Sein,
und am Ende haben die so aufgebaut, dass Picard zurückkommt, dass das Theme wiederkommt. Das ist auch Intertextualität im Grunde. Also, ne, das ist jetzt was für die Tonspur.
Nerds.
Aber also Medienwissenschaftler würden da, glaube ich, Beschreibungskategorien haben.
Ja, und eben, das ist halt sehr, sehr... Ja. Subtil gemacht das werden ziemlich, kann, wie Intertextualität dicht. Entsteht. Und ich habe da
das
zum Beispiel
Discovery
genauso
schon.
Eben Discovery total. Und also ich habe bei Discovery, wie ich gesagt habe vorhin schon, auch diese leichten Portal-Themes, während Portal bei Discovery viel stärker für mich im Hintergrund schwirrte mit GLaDOS-Motiven. Da werden wir welchen anders mal mit euch drüber reden. Das umgekehrte GLaDOS-Motiv da drin, das war so fantastisch. War aber allerdings einfach nur dieses, wie Agnes Girardi dieses Cake haben wollte und es wichtig für sie war, und es gibt ein Zitat aus dem ersten Spiel, wie GLaDOS zu Chell sagt, also in einer der Ansagen sagt, Cake and Grief Counseling will be provided after the test, oder wie auch immer. Und sie dann hinterher eben dieses Neurotoxin, was eben auch so GLaDOS im Endkampf immer androht, der Hauptfigur Chell eben anzutun und sie damit zu ermorden, wie sie auch vorher die Wissenschaftler ermordet hat im Aperture-Labor. Und die Jurati ist ja auch Wissenschaftlerin, die ist Scientist, und diese kleine Andeutung, diese kleinen Portalismen darin, das ist wundervoll. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Marcel? Hast du, oder,
ich frage mich gerade, wer der Companion Cube ist.
Oh, wer ist der, das ist eine gute Frage. Vielleicht sind wir, ich glaube, Data ist der Companion Cube. Der wurde schon in den Incinerator geschmissen.
Und gleichzeitig wissen die, dass sie es nicht übertreiben dürfen, weil sie mit Discovery die Fans überfordert haben. Mit der Dichte dieser Anspielung und dieser ganzen verwebenden, ich bin ein riesiger Discovery-Fan. Da haben sie aber viele Fans überfordert. Und deswegen gibt es eine ganz kleine Randbemerkung in dieser Folge, wo Raffi Agnes sagt, möchtest du denn auch was mit Schokolade? Und damit im Grunde anzitiert oder das Angebot macht, jetzt geht es wie bei Counselor Troy zu. Ne, dann kriegt sie Schokolade und ist sie getröstet.
Ja,
und dann
natürlich.
Sagt eigentlich, wir wollen es doch nicht übertreiben, in Klammern mit der Intertextualität und mit dem Anzitieren alter Serien. Das heißt, diesmal wissen sie, dass sie es dosieren müssen und dass das nicht...
Ja, das haben sie auch sehr gut gemacht. Weil Jurati ja auch im Buch selbst die ganze Zeit Kuchen isst. Das ist ja in diesem Charakter drin, wo immer sie vorkommt, ist sie sehr oft am Kuchen essen. Und dass die Raffi sie fragt, na, was kann ich dir Gutes tun? Und man merkt bei Raffi so, oh, vielleicht will es eher sowas wie, komm, lass uns mal zusammen eine rauchen oder saufen. Und die Agnes einfach sagt, ich hätte gern Cake. Und die Raffi so ein bisschen erstaunt sagt, okay, dann soll es wohl Kuchen sein. Cake it is. Ja.
Ich habe noch zwei, drei Sachen, die ich gerne erwähnen würde, bevor wir hier zum Ende kommen. Die Szene, in der Rios das Gute-Nacht-Lied singt, das seine Mutter ihm vorgesungen hat, damit er die Sperren von Soji umgehen kann, die ihn ja quasi aus seinem eigenen Schiff ausgesperrt hat, fand ich sehr, sehr toll.
Ja, großartig.
Als Sicherheitstür quasi eingebaut. Und da habe ich mehrfach gehört, also ich habe mit spanischer Sprache bis auf eben, also nicht viel zu tun, bin auch nicht in dem Kontext aufgewachsen, aber es gab ganz, ganz viele spanischsprachige Menschen auf Twitter, die sich da sehr drüber gefreut haben und gesagt haben, sie haben sich sofort gepackt gefühlt, weil ihre Mutter ihnen das auch als Kind vorgesungen hat. Also das ist wohl so ein Kinderreim oder so eben ein ganz bekanntes spanisches Gute-Nacht-Lied. Das fand ich ganz schön, dass sie das da so reingestreut haben einfach mal. So von wegen Diversität und Repräsentation, da haben wir wieder die Stichwörter, durch so Kleinigkeiten eben.
Na, das ist es nicht nur das, sondern es ist auch ein Zeigen, dass, ja gut, Diversität schon, aber es ist halt ein Zeigen, dass er halt nicht einer dieser, wie sehr sonst in Star Trek sehr oft nordamerikanisch, britisch, europäisch stämmige Leute sind oder asiatisch, sondern eben auch Südamerika, weil wo er in seiner in seinem Quartier sitzt auf dem Boden und dann lässt er diese Flasche fallen. Das ist eine Flasche Pisco, das ist eine Spirituose aus Südamerika, die dort auch zu hervorragenden Cocktails verarbeitet werden kann, wie siehe Pisco Sour. Sehr schön.
Ich finde es halt ganz lustig. Da haben wir schon mal über Twitter uns drüber unterhalten. Ich finde es ganz lustig, dass die Teile von Rios, die ja dann da als Hologramme auftauchen, alle britisch sind. Während Rios ja selber eben diese südamerikanischen, spanischen, chilenischen, was auch immer, Wurzeln hat. Und wir haben vermutet, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass der Schauspieler das noch am ehesten darstellen konnte mit den verschiedenen Akzenten und so weiter. Aber ich finde das trotzdem sehr, sehr schön, weil man hätte ja auch sich denken können, bis auf das eine Hologramm, das dauernd Spanisch spricht, man hätte sich ja auch denken können, dass vielleicht hier einfach ganz verschiedene Aspekte, vielleicht auch, keine Ahnung, ein französischsprachiger oder romanischsprachige Hologramme, man hätte ja alles Mögliche machen können, ja.
Naja, also,
das Deutsch. So konträr ist. Das ist sein Habitus. Wurzeln. Er zieht sich jetzt zurück darauf, der Traumatisierte zu sein, der all diese Dinge nicht performt, die er eigentlich als kristallines Wissen in sich birgt, nämlich dieses Maschinenwissen, das Protokollwissen, all diese
Pilotenfähigkeiten.
Ich meine, das tut er natürlich im Alltag, aber er hat im Grunde alles von sich abgespalten, was diese Star Trek-Fähigkeiten, also was die Sternflottenfähigkeiten sind. Also er hat seine ganzen Berufsfähigkeiten outgesourced in diese Hologramme und er ist jetzt im Moment nur der verwundete Typ, der da sitzt und seine Muttersprache spricht.
Also da empfehlen wir euch einfach tatsächlich vielleicht auch, wenn nur die Szene auf der La Serena mit Rios und Raffi und den Hologramm, einfach mal im Original zu schauen. Es lohnt sich wirklich. Da kriegt ihr nochmal einen ganz anderen Zugang und nochmal einen ganz anderen Witz einfach auch für die Figuren als das, was es, wenn ihr es nur im Deutschen gesehen habt, in der deutschen Synchro. Das war so ein Aspekt, den ich noch erwähnen möchte. Und dann finde ich ja tatsächlich, dass wir unheimlich viele Antworten bekommen haben in dieser Folge. Ich hätte nicht damit gerechnet, schon so viele Antworten auf so viele der Fragen, die wir die ganze Staffel durchgehabt haben, jetzt schon in dieser Folge 8 zu bekommen. Ich hätte gedacht, einiges, was wir hier erfahren, dann tatsächlich nämlich, was es mit dieser Konklave der 8 auf sich hat, dass eben diese Sache mit dem Threshold und mit der Heimatwelt, die dann wo sie auf dem Weg hin sind, auch die Geschichte mit den Borg und wie das so ein bisschen aufgelöst wird. Was hat es mit der Verschwörungstheorie auf sich? Was hat es mit der Manipulation von Jurati und mit Commodore O auf sich? Was hat es mit Ramda auf sich? Also das sind ja alles Dinge, für die wir ja heute in dieser Folge konkret, also heute nicht, aber wir konkret Antworten bekommen haben. Das fand ich sehr überraschend und sehr erfrischend. Und es kommen ja jetzt noch zwei Folgen und ja, es sind natürlich noch Fragen offen. Also ich habe auch noch eine ganze Menge andere Fragen, die sich natürlich dann auch konkret auf, um Sochi drehen und die künstlichen Intelligenzen und eben diese Mythos vom Destroyer und wer eigentlich wirklich die Strippen zieht und wer dieses Planetensystem geschaffen hat und so weiter und so fort. Aber im Grunde hätte mit dieser Folge, finde ich, auch die Staffel enden können.
Seid ihr neugierig oder fürchtet ihr euch, was auf Sochis Heimatplanet zu sehen sein wird?
Ich bin neugierig. Also ich denke, das wird, so wie ich es einschätze, wird es vielleicht etwas sein, das ungewöhnlich ist oder mal ein bisschen, sagen wir mal so, seltsam wirken könnte, vielleicht in Elementen, aber das generell so diesem Duktus von Measure of a Man und diese ganze Rechte für künstliche Lebewesen und dieses aneinander annähern und dieser Diskurs zwischen wie gehen wir untereinander miteinander um und dieses Gegeneinander ausspielen sozusagen zu überbrücken, um zu sagen, so einerseits künstliche also oder synthetische Lebensformen sind Kinder der Menschheit oder Kinder von Zivilisationen, die die technologische Errungenschaft haben. Gleichzeitig halt auch, ja, sie sind was anderes. Man muss sich miteinander arrangieren und dann gleichzeitig denke ich, kommt bestimmt noch ein Aspekt, der vielleicht eben das ist, wofür die alte Gesellschaft, diese, die mit den 8 Sonnen und diese und dieser Admonition, also diesem Mahnmal dort errichtet haben, wo die Sattwasch sich drum gegründet hat, dass da wahrscheinlich etwas ist, was kommt, aber ich glaube, das liegt nicht an diesem künstlichen Leben selbst, sondern es ist irgendetwas anderes, was damit zu tun hat, was irgendwer vielleicht in den falschen Hals bekommen hat. Ist sehr grob von mir jetzt ausgedrückt, aber ich muss mir da noch ein paar mehr Gedanken machen.
Ich glaube übrigens, dass Sochi nicht der Destroyer, der Zerstörer, die Zerstörerin oder der Zerstörer ist. Ich glaube, das ist jemand anders, der vielleicht so aussieht wie Sochi, man weiß es nicht. Denn wenn wir überlegen, was Rios hier schon für ein, also der Schauspieler von Rios, für ein Problem gehabt hat oder was für ein Aufwand, um die verschiedenen Hologramme zu spielen, na, dann bin ich mal gespannt, wie das nächste Woche wird, wenn wir ungefähr, was weiß ich, wie viele Sochis haben und Dash, weil die sehen
es
ja
auch nicht. Es gibt einfach so viele Sochis, als dass man noch eine Einzelpersönlichkeit der Zerstörer sein könnte. Sie ist ja.
Ja, und vielleicht sind aber alle, kann gut sein, natürlich, aber optisch sehen die sich halt, aber sind die halt eben auch identisch. Also zumindest weitestgehend. Da ist dann auch die Frage, wen hat denn, also wenn es nur nach der Optik geht und bei Ramda habe ich das Gefühl, in der Version, das ist so, dann ist die Frage, wen
mit Erdbeereis.
Genau, wen oder was hat sie da gesehen, ja. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, was da die Quelle ist. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es Maddox ist. Ja, aber das werden wir dann noch genauer hoffentlich erfahren. Wenn wir das nicht erfahren, dann bin ich ernsthaft böse.
Also ich.
Was glaubst du denn, also Marcel und Britta auch, was glaubt ihr denn, was da noch kommt oder was wir sehen werden?
Bin nicht ganz sicher. Also ich habe den Eindruck, dass die da etwas antreffen werden, womit keiner gerechnet hat. Nicht mit irgendwelchen Zivilisationen, die da freundlich am Tisch sitzen, mit ihnen sprechen, sondern ich kann mir vorstellen, wenn schon die Namen ungewöhnlich sind, wenn da jemand Blume heißt statt Herr Müller oder Frau Meier.
ja, genau.
Wenn die gesamte Struktur unserer Kultur schon nur noch simuliert wird, dass möglicherweise dort eine riesige, ein Befall sich offenbart. Also ich kenne zu viele Maschinenapokalypsen-Plots, als dass mich das nicht besorgt hier vor dem Bildschirm warten ließe.
Und ich hoffe, also ich hoffe, dass es eben nicht in dieses Klischee kommt, weil wir müssen erzählerisch darüber hinaus, das ist für uns, ja, als unsere menschliche Zivilisation, wichtig, dieses Narrativ hinter uns zu lassen. Und ich hoffe, so wie Measure of a Man es ja auch schon irgendwie impliziert hat, dass sie das weitertragen und dass das so kommt. Ich hoffe es.
Weil aber ich auf jeden Fall glaube Maschinen ich, dass sie etwas antreffen, dass das so weit entwickelt ist, dass es sich nicht einfach wieder tilgen lässt. Also das ist das, worauf ich hinaus will. Dass was auch immer extern Schlimmes da von getriggert wird, dass das also ich glaube nicht, dass man das, was die jetzt antreffen könnten, noch unter den Teppich zu kehren ist. Also man kann einzelne Sojis vielleicht noch irgendwo erwischen, Soji, Verzeihung, man kann sie noch irgendwo abfangen, aber ich glaube, das Nest ist zu groß. Wir werden sehen.
Und also die Frage, die ich mir stelle, da wir da so einen Borg-Kubus haben, der ja reaktiviert wurde und das Transwarp-Netzwerk benutzt wird und wir wissen, dass das Kollektiv eigentlich sehr gut drüber Bescheid weiß, was in seinen Transwarp-Kanälen so abgeht, ist die Frage, sehen wir vielleicht noch mehr von den Borg?
Vielleicht.
Ja, und jetzt können wir uns ja... Ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar gleiche These, Ursprung der Borg, Fragezeichen. Das war mein Gedanke, war nicht die gleiche.
Aber ich glaube, eine Borg-Origin.
Meine These wäre, dass wir da, mach dir mal.
Nee, ich bin fertig, ich habe schon gesagt, was ich sagen wollte.
Meine These, also eine attraktive Vorstellung wäre, dass wir da etwas haben, das in irgendeiner Form sich zu den Borg entwickeln könnte, wie wir sie noch nie gesehen haben, dass sich da Borg entwickeln, die sich selber fortpflanzen können, die ein Ich-Bewusstsein haben, die trotzdem das Kollektiv sind, dass wir super Borg erleben werden, die so unaufhaltbar sind, weil die einfach neben uns sitzen und sagen, kann ich bitte eine Portion Pommes haben, mit Erdbeercreme bitte. Und dass es wirklich schwierig ist, da nicht zu sagen, wir sind die Unterlegene, die Humanoiden, die Bio-Humanoiden, die biologischen Humanoiden, die Wetware ist die Unterlegene, das unterlegene Modell. Und dass möglicherweise, und jetzt wird es ganz freaky, dass möglicherweise die Humanoiden gegen die Maschinen, die dann aber auch im Grunde, ne, denn die Sochi ist ja, wenn das jetzt die Superborg würden, nicht mehr wirklich so ein Villain, sondern das ist ja auch eine Zivilisation, mit der man sich auseinandersetzen müsste, was Überlebensrechte und was eben Humanität und solche Dinge angeht, dass da zwei große Lager gegeneinander antreten, nämlich die organischen und die maschinellen, und dass möglicherweise die organischen etwas schicken.
Ja. Ich könnte
es wäre ein bisschen, es wäre ein bisschen kompliziert.
Also wenn, dann ist das vielleicht das, was sie in der Version gesehen hat. Aber ich glaube nicht, dass das in der Serie erzählt werden wird. Das wäre, glaube ich,
also
zu weitreichend für Star Trek.
Dann gebe ich euch jetzt mal eine Lektüre-Empfehlung. Sie ist sehr langwierig. Ich werde nur dazu sagen, es gibt eine tolle Borg-Origin-Story im Dreiteiler Destiny. Das ist eine Buchreihe, ist Beta-Kanon. Und da gibt es die Borg, entstanden unter anderem von einer synthetischen, sagen wir mal so, Lebensform ab. Also sozusagen, die alles Mögliche erschaffen konnten, die synthetisch waren, aber friedlich jetzt mit Starfleet und so weiter umgehen konnten, die noch quasi vorhanden waren nach einiger Zeit, während ein Teil von denen feindselig wurde und sowas wie die Borg wurde. Ja, ich habe euch jetzt mal gespoilert, weil es jetzt hier reinpasst. Und die Bücher sind sehr, sehr alt. Die genauen Sachen verrate ich euch nicht. Aber da gibt es halt einige Dinge, die tatsächlich da in die Richtung gehen könnten.
Ja, wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall, es sind nur noch 2 Episoden, also so wahnsinnig viel Zeit, was zu erzählen haben sie nicht mehr. Aber
wir haben ja spannend. Auch noch 2 weitere Staffeln.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die eventuell anderes erzählen werden. Zumindest wenn eine Geinen in Staffel 2 wiederkommt.
Sind wir mal gespannt, was da noch passiert. Auf jeden Fall, wir müssen in dieser Runde, denke ich mal, zwischen den Staffeln irgendwann nochmal zusammenkommen, um das ein oder andere Meta-Thema zu besprechen. Denn ich denke, ihr ähnlich wie ich dieser Diskussion überwiegend gelauscht habt, werdet das hoffentlich genauso interessant gefunden haben wie ich. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei meinen 3 Mitpodcasterinnen. Zuallererst bei unserer persönlichen Queen. Herzlichen Dank, Ellen Erdinger.
Ja, vielen Dank, Marcel. Das war wie immer ein großes Fest und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bin sehr gespannt.
Vielen Dank an Frau Dunderklumpen.
Ja, euch auch.
Und last but not least an unsere heutige Gästin. Vielen Dank, Britta.
Ja, ich danke euch sehr. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war mein allererster Podcast ever. Also dafür
quasi die Podcast-Entjungferung.
Cool. Es fixt an.
Die Taufe,
ja. Das klingt weniger versaut.
Rückentaufe.
Das ist doch viel schön. Genau, eine Taufe.
Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, lasst es uns da entweder per E-Mail info@trackgasm.de oder @trackgasm auf Twitter. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Tschüss.